wenn es möglich wäre, würde ich heute ein Grundstück auf dem Mars kaufen. Wie kann man aus dem Mars eine zweite Erde machen? Planet Labs oder Rocket Lab, ja? Die haben ja ein paar hundert Prozent hingelegt. Also ich glaube, wo die ersten unserer Vorfahren gelernt haben, künstliches Feuer zu machen, wenn da ein Grüner dabei gewesen wäre, der hätte gesagt, Vorsicht, das kann was abbrennen. Es gibt zum Beispiel einen Asteroiden, Psyche, und wie viel Platin da vermutet wird, ist der Wert höher als das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt.
Größte Chance der Menschheit, ist das übertrieben?
Ja, ich würde sagen.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem spektakulären Gast. Dr. Rainer Zittelmann, er ist Historiker, Soziologe, Reichenforscher und Investor. Herzlich willkommen, Herr Zittelmann.
Hallo.
Und es gibt einen sehr spannenden Aufhänger und ein sehr spannendes Thema, denn Sie haben ein neues Buch geschrieben, Weltraumkapitalismus. Ich kann es euch nur ans Herz legen, sehr spannendes Thema, grandioses Buch. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem
Danke.
Neuen Buch. Und das kommt am 16. März auf den Markt.
16. März in Deutschland und dann im Juni in den USA in einem der größten amerikanischen Verlage auch.
Ja. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und jetzt gibt's eine tolle Sache für euch. Es gibt nicht mehr ein Gewinnspiel.
Ja, genau. Und zwar, ich möchte also ein bisschen Grund geben, dass man das Buch jetzt schon bestellt und nicht bis zum 16. März wartet. Deswegen gibt's ein Gewinnspiel. Der erste Preis ist, dass ich einlade in den Shiner Club. Das ist der exklusivste Club in Deutschland. Und da können wir dann zu zweit Abendessen. Sie können auch Ihre Begleitung mitbringen. Da können wir über alle Themen reden. Weltraumkapitalismus, aber auch alles sonst. Und dann gibt's noch als Preis Nummer 2 bis 10 meinen Kurs Finanzielle Freiheit, der normal 690 Euro kostet. Das alles, wenn man jetzt auf die Webseite geht, weltraumkapitalismus.de. Da findet man dann auch Auszüge aus dem Buch und Stimmen zu dem Buch, Bestellmöglichkeit und dieses Gewinnspiel. Aber wie gesagt, endet alles in dem Moment, wenn das Buch da ist.
Sehr schön. Dann drücke ich euch die Daumen. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung beziehungsweise auch nochmal in den Shownotes zur Website. Herr Zittelmann, Sie haben bestimmt dieses Meme auch schon mal auf Twitter gesehen, oder? Hier, jetzt ist es schwarz-weiß, aber genau, die europäische Flasche, da der Verschluss ist festgemacht.
Habe ich selbst schon gepostet.
Ja. Europäische Innovation, Elon Musk parkt Raketen rückwärts ein.
Ja.
Wie viel Wahrheit steckt in diesem Meme, in diesem...
Ja, sehr viel. Also leider sind wir ja auch in der Raumfahrt ganz weit zurück. Also ich gebe nur mal ein paar Zahlen. Im letzten Jahr gab es 324 Launches, also Raketenstarts im Weltraum. Davon waren 165 von SpaceX, das heißt mehr als die Hälfte. In Europa haben wir insgesamt 8 Starts. Ja? Nur mal ein anderer Vergleich, die Firma Rocket Lab aus Neuseeland, die hat 21 Starts hingelegt. Also ungefähr dreimal mehr wie wir in Europa. Wir haben aber auch was zu bieten in Europa. Wir haben 2021 von der ESA die Zertifizierung für Gender Equality im Weltraum bekommen. Also das schon. Wir haben auch ein spezielles Programm, wie man Behinderte im Weltraum bekommt. Haben wir jetzt auch schon gemacht. Nur wir haben halt keine eigenen Raketen von Deutschland. Ja, und das ist so leider traurig, dass wir hier wie auch bei Themen wie KI oder Big Tech abgehängt sind. Ja, das machen die Amerikaner und die Chinesen unter sich aus. Das sehen Sie ja auch, wenn Sie mal die Firmen nehmen, die großen wie Amazon oder Alibaba und so weiter. Das sind alle chinesische. Die letzte große deutsche Hightech-Firma, die gegründet wurde, war SAP im Jahr 1972. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und so ist es leider auch im Bereich der Weltraumfahrt. Wir haben dafür diesen Deckel. Übrigens, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mich nervt es jedes Mal, weil ich habe so bei der Milch, ja, ich trinke viel Milch und wenn man das abmacht, immer so, das schwappt dann so, ja. Und also es ist jedes Mal genau, wie wenn man immer klicken muss mit diesen Cookies und was man die Bedingungen akzeptiert, da wird man jedes Mal wieder erinnert an die dusselige EU-Regulierung. Insofern hat es doch einen Sinn dann.
Das Schöne ist, wenn man im Ausland ist, jedes Mal denkt man sich, Mensch, man kann das abmachen. Das ist dann immer ein ganz anderes Freiheitsgefühl, egal ob in Amerika oder in Asien. Das ist dann immer ganz schön. Herr Zittelmann, jetzt wird schon der eine oder andere sagen, Mensch, wir haben doch wichtigere Probleme. Ich glaube, wichtig ist, dass wir heute mal rausarbeiten, wie spannend das Thema ist, wie vielfältig und warum es auch wichtig ist, um den Leuten mal ein bisschen Appetit zu machen. Was würden Sie denn sagen, was ist das bessere Investment? Immobilienmarkt in Berlin 2000, da haben Sie ja auch viel Geld verdient, oder heute ein Grundstück auf dem Mars?
Ja, wenn es möglich wäre, würde ich heute ein Grundstück auf dem Mars kaufen, nur es ist nicht möglich, weil es gibt den Weltraumvertrag aus dem Jahr 1967 Und da ist also eindeutig festgelegt, dass Staaten keine Himmelskörper oder Grund und Boden auf Himmelskörper erwerben dürfen. Das ist eindeutig. Nicht ganz eindeutig ist, ob das auch für Privatpersonen gilt. Ja. Das ist, da streiten sich die Juristen drüber. Da habe ich auch ein ganzes Kapitel. Mhm. Ich plädiere jetzt dafür, dass ich sage, da muss Rechtsklarheit her. Das muss erlaubt sein, auch Grundstücke auf dem Mars zu kaufen, weil anders wird es nicht funktionieren. Also wenn der Musk, der will ja 1 Million Menschen auf dem Mars ansiedeln. Gut, das klingt sehr utopisch, aber egal wie viele es sind, es wird keine funktionierende Wirtschaft oder Gesellschaftsordnung auf dem Mars geben, die danach Wirtschaftsprinzipien wie Nordkorea funktioniert. Und außer in Nordkorea kann man überall auch letztlich private Eigentum an Grund und Boden erwerben oder zumindest leasen für viele Jahre. Das ist per heute nicht möglich und deswegen ist auch mein Buch ein Plädoyer für private Eigentum im Weltraum, weil ich sage, die ökonomischen Gesetze, die auf der Erde gelten, die sind nicht auf einmal im Weltraum außer Kraft gesetzt, nur weil da die Schwerkraft geringer ist. Und darüber hat komischerweise bisher kaum jemand so richtig nachgedacht. Und das ist deswegen wichtig, weil man die Frage stellen muss, was ist denn der ökonomische Anreiz auch, dass wir die nächste Stufe in der Weltraumfahrt nehmen. Wir hatten früher in den 60er Jahren den Anreiz, dieser Wettbewerb zwischen USA und Sowjetunion, wer ist zuerst da, Wettlauf zum Mond. So, und nachdem der Wettlauf dann gewonnen war von USA, war auch die Luft raus und in den nächsten 50 Jahren hat nichts mehr Grundlegendes stattgefunden in der bemannten Raumfahrt. Warum? Meine These, weil die richtigen ökonomischen Anreize gefehlt haben. Aber wir sehen ja heute schon, dass es jetzt sich eine Menge geändert hat. Das sehen Sie an der Zahl, die ich genannt habe, dass jetzt eine private Firma wie SpaceX mehr Raketenstarts im letzten Jahr hingelegt hat als alle Länder auf der Welt zusammen. Das wissen viele gar nicht. Oder von den Satelliten im Weltraum, 14.000 sind aktiv, da sind 9.300 Starlink-Satelliten, also 2/3. Das heißt, Weltraumkapitalismus ist insofern Wirklichkeit, heute schon, und wir werden es jetzt ja sehen, wenn SpaceX den größten IPO der Geschichte hinlegt. Aber bei mir geht es auch darum, wie nimmt man jetzt die nächste Stufe noch?
Werden das vielleicht sogar die neuen NVIDIAs, wird das was ganz Großes oder wird das eine Nische bleiben? Jetzt die Space-Unternehmen, die Weltraumunternehmen?
Es ist schon so, wenn Sie jetzt mal rein die Börsenkursentwicklung, Marktkapitalisierung anschauen zum Beispiel, können Sie mal googeln, Unternehmen wie, kann ich auch noch was zu sagen zu den beiden, Planet Labs oder Rocket Lab. Ja? Das eine ist ein neuseeländisch-amerikanisches Unternehmen, das andere ein amerikanisch-deutsches Unternehmen. Die haben ja paar hundert Prozent hingelegt. Ob das jetzt übertrieben ist oder nicht, das weiß man nicht. Gewinn machen diese Firmen überwiegend noch nicht. Also das heißt, das ist was auf die Zukunft. Aber gut, bei Amazon hat es auch eine ganze Zeit lang gedauert, bis die Gewinn gemacht haben. Jetzt kommt ja dann der große IPO dann von SpaceX vielleicht im Juni. Das weiß man nicht, wenn der Trump wieder irgendwelche verrückten Zolleskapaden zwischendrin hat und bringt den Kapitalmarkt durcheinander, dann könnte das auch anders kommen. Das ist natürlich, also ich habe noch nie beim IPO irgendwas gezeichnet. Ich halte mich nicht für kluger als Warren Buffett, der hat das auch nur einmal im Leben gemacht. Ja. Aber gut, das ist Ansichtssache, da kann man gut oder schlecht legen, nur die Bewertung, das ist natürlich ein KGV von ein paar hundert wahrscheinlich dann, aber das ist ja andererseits bei Tesla auch nicht anders. Ja.
Vielleicht ganz kurze Vorausschau noch, was wir heute besprechen. Lassen Sie uns dann später ins Detail gehen. Wir schreiben das Jahr 2050. Glauben Sie wirklich, dass dann Menschen auf dem Mars leben? Ist das realistisch?
Ich sag mal, realistisch ist auf jeden Fall, dass dann schon Menschen auf dem Mars waren. Ja, da würde ich so jede Wette machen. Wie viele dann da leben, ja, das ist eine andere Frage. Ich hätte die Frage noch vor ein paar Tagen ein bisschen anders beantwortet. Inzwischen hat sich eine Neuigkeit ergeben, dass der Musk, der ja eigentlich auf dem Mars möchte und Menschen auf dem Mars ansiedeln möchte, dass er jetzt erstmal gesagt, wir ziehen in den nächsten Jahren mal das Thema Mond vor und wollen jetzt in den nächsten 10 Jahren die erste kleine Stadt auf dem Mond bauen. Ja, das ist der nächste Schritt. Er sagt aber auch, in 7, 8 Jahren soll es dann auf den Mars gehen. Gut, der Musk ist immer sehr optimistisch mit seinen zeitlichen Vorhersagen. Aber 2050, dass dann schon Menschen auf dem Mars waren, das halte ich für ganz sicher. Ich vermute auch eher, dass da schon einige leben werden. Wie viel, weiß ich nicht. Ich habe ja einen Roman geschrieben, Science-Fiction-Roman über das Jahr 2075. In dem Roman leben dann im Jahr 2075 10.000 Menschen auf dem Mars. Wobei, das werden wesentlich mehr Roboter sein. Also das muss man auch wissen, weil für Roboter ist einfach, die haben nicht das Problem mit der Schwerkraft, mit der Strahlung. Ja. Die müssen auch nicht schlafen. Die haben, ja, das ist einfach doch wirtschaftlicher mit Robotern. Deswegen würde ich mal zu der Zahl von Menschen, die dann da leben, immer noch mal das Zehnfache an Robotern mitzählen, die dann, also wenn da 10.000 Menschen leben, dann leben die vermutlich mit 100.000 Robotern zusammen.
Sie beschreiben in dem Buch ja auch, was die Politiker falsch gemacht haben. Das ist sehr absurd, was da auch passiert ist. Das besprechen wir gleich noch. Aber vielleicht nochmal zu diesem Meme zurück. Sie haben ja vorher schon gesagt, wir werden da jetzt auch abgehängt. Wir sind ja schon bei vielen Sachen abgehängt. Wo stehen wir eigentlich gerade? Also man hat ja das Gefühl, wir werden komplett durchgereicht. Ist das übertrieben oder sind wir gerade im freien Fall, deutsche Wirtschaft, was Technologie und Wettbewerbsfähigkeit betrifft?
Ja, also ich bin da nicht optimistisch. Ich sehe auch keine Anzeichen zum Optimismus, wenn man es jetzt auf die Space-Industrie bezieht. Ja, wir haben jetzt da auch ein paar tolle Leute, Unternehmen, die innovativ versuchen, Sachen zu machen in Nischen, sogenannte Mikrolauncher. Da gibt es insbesondere drei Unternehmen in Deutschland, die da dran sind. Die versuchen dann, die können von den Kosten niemals mit SpaceX konkurrieren. Aber was die versuchen, ist, dass sie dann gezielt für bestimmte Kunden Satelliten, kleinere Satelliten in den Weltraum bringen, und zwar zielgerichtet. Ich will mal den Unterschied erklären. Bei SpaceX können sie auch mitfliegen, aber dann meistens nicht alleine, sondern zusammen mit anderen. Sagen wir mal, ich bezeichne es mal als einen Bus. Ja? Mhm. Ein Bus müssen sie auch erst zur Bushaltestelle. Der fährt auch nicht in dem Moment ab, wenn sie es wollen. Ja? Der hält auch in der Nähe vom Ziel, aber da müssen sie auch noch mal dann ein paar Meter zurücklaufen. Und so ist es, wenn sie bei SpaceX heute mitfliegen sozusagen. Ja? Bei dem Mikrolauncher, das ist eher wie ein Taxi. Taxi ist auch teurer als ein Bus. Das fährt aber dann ab, holt sie da ab, wo sie wollen und stoppt auch da, wo sie hinwollen und fährt auch zu der Zeit, wo sie wollen. Ja?
Das ist dann wahrscheinlich unglaublich teuer, oder?
Und das ist dann, sagen wir, teuer, aber trotzdem gibt es da auch einen Markt für. Auch bei Rocket Lab, die Firma habe ich erwähnt, das ist eine neuseeländisch-amerikanische Firma, die im letzten Jahr 21 Starts hingelegt haben, also dreimal mehr als wir Europäer. Und die sind auch teurer, wenn man also berechnet, wie viel Dollar kostet es, ein Kilogramm ins Weltraum zu bringen, als jetzt SpaceX. Aber die haben halt diese Vorteile, dass es halt kundengerecht und zielgerichtet ist. Die haben also trotzdem eine lange Warteliste. Mhm. Also die Kosten sind wichtig, aber es sind nicht alles. Und da haben wir ein paar Firmen in Deutschland, die versuchen, da in so eine Nische reinzugehen. Aber insgesamt, wenn man mal sieht, wo Europa da steht, wir sind wieder Weltmeister beim Regulieren. Also ich habe neulich, ich weiß nicht, wie viel das ist, 144 Paragraphen oder so aus Brüssel, wo wieder alles mit der Weltraumfahrt reguliert werden soll. Also da sind wir wie bei der KI-Spitze immer, wenn es um die Regulierung geht. Aber im tatsächlichen Doing, da sind wir natürlich leider wieder ganz, ganz weit abgeschlagen hinter den Amerikanern und den Chinesen.
Woher kommt diese Vorsicht, vielleicht sogar schon Feindlichkeit gegenüber Technologie, aber man hat es ja auch als Unternehmer in Deutschland nicht so leicht. Man hat ja oft das Gefühl, man müsse sich eigentlich ständig entschuldigen oder rechtfertigen. In anderen Ländern ist das ja durchaus anders. Jetzt kann man sagen, ah ja, das ist halt so, aber das muss doch einen Grund haben, oder? Also woher kommt das?
Ja, das war ja auch nicht immer so. Diese Technikfeindlichkeit, die hat sich ja so in den letzten Jahrzehnten eingeschlichen Stück für Stück.
Ist ja noch schlimmer dann, wenn es eigentlich jetzt erst kurzfristig kam.
Ja, das geht so über die letzten Jahrzehnte. Ich kann mich noch erinnern, der Transrapid, wo der gebaut werden sollte. Ja, dann haben die Grünen alles getan, um das zu verhindern. Der ist dann später gebaut worden, aber in China. Und die haben eine große Fete gemacht, eine große Feier. Ah, toll, Transrapid kommt nicht. Ja, und man hat immer bei allen Sachen die Bedenken, was da schlecht sein könnte, was schiefgehen könnte. Ja, also ich glaube.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Pep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Wo die ersten unserer Vorfahren gelernt haben, künstliches Feuer zu machen. Wenn da ein Grüner dabei gewesen wäre, der hätte gesagt, Vorsicht, das kann was abbrennen. Wir müssen erst mal eine Feuerschutzverordnung haben und eine Feuerwehr haben und so, sonst da kann vieles passieren. Und so ist auch ein bisschen die Einstellung generell zu Technik und zu Weltraumfahrt. Ja, da fehlt die Begeisterung. Aber es ist nicht nur das, was fehlt. Es ist auch, dass der Staat einfach da eine falsche Politik macht. Ich will es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Die EU-Kommission, die hatte ein Programm, das Copernicus-Programm, mit Satelliten-Sentinel-Satelliten, die also die Erde fotografieren. Ja? Mhm. Das, was Ähnliches macht die Firma Planet Labs, die ich erwähnt habe, die kenne ich ganz gut, weil die sitzen also auch in Berlin, wo ich bin, und in San Francisco. Ich habe jetzt gerade letzte Woche den Gründer, den Marshall, getroffen, beeindruckender Mann. So, und die haben 200 Satelliten im Weltraum insgesamt, die permanent alles fotografieren. Und da können sie bis auf 3,7 Meter, also ihr Büro, kann man dann auch in ihre Fenster, und wenn sie es genauer wissen wollen, können sie auch bis auf 50 Zentimeter runtergehen, mhm, mit nochmal ein bisschen größeren Satelliten. So, die verkaufen das an Firmen, an Versicherungen zum Beispiel oder große Supermarktketten, wo die dann zum Beispiel aufnehmen, wie viel Autos stehen da auf dem Parkplatz, um dann hochzurechnen auf den Umsatz. Ja. Mhm. Die verkaufen es aber auch an Länder, zum Beispiel die Ukraine ist ein Kunde von denen. Ja. Aber das Problem ist dabei, dass jetzt die EU das was Ähnliches anbietet und jetzt auch das nächste Produkt entwickeln will, was sie kostenlos gibt. Aber kostenlos sage ich in Anführungsstrichen, weil in Wahrheit natürlich von uns allen vom Steuerzahler bezahlt. Ja, und bei denen kostet es 10-mal mehr, als was die von Planet Labs machen, mindestens 10-mal mehr. Aber es zahlen alles wir Steuerzahler, und das stinkt denen natürlich gewaltig, wenn die sagen, da ist ja der Staat, der macht uns praktisch Konkurrenz und gibt was kostenlos ab, was wir viel billiger produzieren können, aber wo bei uns halt nicht der Steuerzahler, sondern direkt jeder Kunde bezahlt. Und den Fehler haben die Amerikaner früher auch gemacht. Ich habe also ein langes Kapitel über das Space Shuttle, das war ja praktisch die Rakete, die dann nach der Mondlandung, nach Apollo kam. Und da war es auch so, die waren unglaublich teuer, um da 1 Kilo ins Weltraum zu bringen, das hat $57.000 gekostet. Ja. Der Musk schafft das Gleiche heute mit Selbstkosten von vielleicht $2.000. Mhm. Also die waren sehr teuer, haben dann aber subventioniert Satelliten in Weltraum gebracht und dadurch verhindert, dass sich eine private Launchindustrie entwickelt hat. Und irgendwann haben die zum Glück da einen Shift gehabt und haben gesagt, nee, also wir machen jetzt in den USA überwiegend, nicht alles, aber überwiegend die Sachen, die Private machen können, lassen wir von Privaten machen, und nur das, was jetzt, sagen wir, wo kein Privater das macht, weil es keine Gewinnmöglichkeiten gibt, jetzt zum Beispiel ferne Galaxien zu erforschen oder sowas, ja. Das macht dann der Staat, und könnten wir eigentlich von USA auch lernen. Und was ich nie verstehe, warum wir in Deutschland immer das Rad neu erfinden wollen. In der Geschäftswelt macht man es doch so, ich schaue, was macht ein anderer gut, das sagt man dann Best Practice, genau. Das mache ich nach und versuche es noch zu verbessern. Ist ja bei uns in jedem Bereich so. Seit Jahren diskutieren wir, wie können wir die Migrationspolitik anders machen, statt zu sagen, guck mal, Dänemark, die haben es gut hingekriegt.
Sogar Sozialdemokraten,
ja,
sind das.
Genau, Sozialdemokraten. Schreiben wir das doch einfach 1:1 ab so. Ja, übernehmen wir das doch, kopieren wir es doch einfach. Ja. Und statt hier zu sagen, der Weltraumfahrt, die NASA, die hat viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, dann haben die diesen Shift gemacht, jetzt sind die erfolgreich. Warum kopieren wir es nicht einfach, sondern sagen, nee, wir wollen das in unserer Weise machen, unseren eigenen Weg. Würde ich auch verstehen, wenn das dann am Ende funktioniert. Aber es funktioniert ja nicht.
Aber jetzt müssen wir mal keine Lanze für Deutschland brechen, aber vielleicht eine Lanze nicht brechen für die USA. Sie haben das ja sehr schön beschrieben in, ich glaube, es ist sogar das erste Kapitel, Staatsversagen, das Ende der Zukunft. Das ist ja sehr interessant, wie Nixon da auch agiert hat und wie sich eigentlich die US-Präsidenten entweder gar nicht interessiert haben für die Raumfahrt oder das genutzt haben. Also Nixon, jetzt möchte man ja meinen, hier Mutterland des Kapitalismus, Republikaner, aber eigentlich war ihm der Weltraum auch wurscht, und die NASA wurde dann auch eigentlich nur für Wahlkampfzwecke verwendet, nach dem Motto, naja, die sollen jetzt einfach irgendwas bauen und dann in Kalifornien, weil das ist wichtig. Also das war ja auch nicht so kapitalistisch, oder?
Nee,
da wurde absolut viel vermurkst.
Und deswegen ist es ja auch dann praktisch vor die Wand gefahren. Also ich erzähle sehr ausführlich, was ist nach der Mondlandung passiert. Und ich muss erst mal sagen, warum beschäftige ich mich überhaupt damit? Weil es gibt eine Ökonomin, Marianne Mazzucato, die werden viele nicht kennen, die Lieblingsökonomin von Robert Habeck erklärtermaßen. Jetzt kann man sagen, die ist ja schon dadurch widerlegt, weil wenn der Habeck das gemacht hat, was die propagiert, dann scheint es ja nicht so gut zu sein. Die ist aber sehr renommiert und ihre These ist, man muss nur in der Wirtschaft das so machen wie bei der Mondlandung, was ja ein tolles Ereignis war, und dann kann man alles erreichen.
Der Staat muss so große Missionen vorgeben.
Große Missionen, oder? Und ich sage zwei Dinge dazu. Erstens, von 60 Jahren Weltraumfahrt, bemannter Raumfahrt, die analysiert werden, beschäftigt die sich mit 10 Jahren, wo es gut gelaufen ist, und lässt die anderen 50 Jahre komplett weg, wo es komplett an die Wand gefahren ist. Das ist schon mal nicht so gut, dass ich einfach den Teil, der mir passt, rausnehme und den, der mir nicht passt, weglasse. Den zweiten Teil findet man bei mir. Das ist das Space Shuttle-Programm, wo ich gleich noch drauf zu sprechen kommen werde. Das Zweite ist, dass man natürlich sagen muss, klar, die Mondlandung war ein Riesenerfolg, aber natürlich auch teuer erkauft. Das war ja wie ein Krieg. Die USA haben damals wie in Kriegszeit mobilisiert, weil es war der Kalte Krieg. Und Johnson hat gesagt, das ist ganz einfach, wer im Weltraum gewinnt, der ist überall Erster. Und wer da verliert, ist überall Zweiter. Mhm. Und die Sowjetunion hat ja zuerst die Nase vorne gehabt, also mit dem ersten Satellit im Weltraum, Sputnik, dann mit dem ersten Astronaut im Weltraum, Juri Gagarin. Und da waren die USA natürlich panisch und haben alles wie im Krieg mobilisiert. 4,5% vom Bruttoinlandsprodukt sind nur in das Apollo-Programm dann gegangen. 400.000 Menschen haben daran gearbeitet, 20.000 Firmen. Also das war eine einmalige Mobilisierung. Nur mal zum Vergleich, heute geht ungefähr 0,4% in NASA-Haushalt. Ja, das ist also nur ein Zehntel. So, das heißt, das kann man natürlich, genau wie eine Kriegswirtschaft, nicht dauerhaft durchhalten. Das war eine einmalige große Kraftanstrengung. Und dann war die Frage, was machen wir jetzt danach? Sie haben es richtig gesagt, der Nixon hat sich für Weltraum absolut nicht interessiert, aber irgendwas musste man machen und was hat ihn interessiert? Und das zeigt viel, wie Politik funktioniert. Die haben analysiert, Kalifornien, was damals sogenannter Swing State war, also den hatten die Republikaner gerade für sich gewonnen, aber da war die Gefahr, dass sie da die nächsten Wahlen doch vielleicht verlieren könnten, weil es gab Arbeitslosigkeit in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Und da hat er gesagt, hier müssen wir was tun, was ist letztlich egal, dass da Leute beschäftigt werden. Das war die Priorität. Und das andere war, dass einer seiner besten Freunde und auch einer seiner besten Wahlkampfunterstützer, also Finanziers, zufällig auch der war, der das Space Shuttle gebaut hat von der Firma Rockwell.
Was ein Zufall.
Ja, so. Also das waren die Kriterien. Die Ingenieure, die Wissenschaftler waren eigentlich skeptisch bei dem Space Shuttle, weil das war ein Kompromiss zwischen allem Möglichen. Das Militär wollte das, die Wissenschaftler wollten das, die wollten das. Das war so eine eierlegende Wollmilchsau sozusagen. Und jetzt ganz wichtig, als man das Space Shuttle geplant hat, war mit 5 Milliarden Dollar Entwicklungskosten gerechnet worden und pro Flug zwischen 5 und 10 Millionen Dollar. Die tatsächlichen Kosten pro Flug waren hinterher 1 bis 1,5 Milliarden Dollar. 1 bis 1,5 Milliarden Dollar. Das ist völlig aus dem Ruder gelaufen.
Ein irrer Faktor, oder? Der da oben drauf kam.
Ja. Hängt unter anderem damit, ja, das weiß jeder, der mal mit Excel oder so Prognoserechnung gemacht hat. Man kann sich alle schön rechnen. Da muss man nur an der richtigen Stellschraube drehen. Hier war die Stellschraube die Zahl der Flüge pro Jahr. Die haben angefangen mit zu rechnen mit 10 Flügen pro Jahr. Mhm. Da war es zu teuer. Und am Schluss haben sie 140 Flüge pro Jahr veranschlagt. Also 3 pro Woche ungefähr. Mhm. Tatsache ist, dass in den 30 Jahren von dem Space Shuttle-Programm gab es 135 Flüge in den gesamten 30 Jahren. Das heißt, es gab ungefähr so viele Flüge in den 30 Jahren, wie für ein Jahr prognostiziert war. Das heißt, das ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Und dann gab es noch zwei tödliche Unfälle, bei denen also jeweils die gesamte Besatzung mit jeweils 7 Menschen umgekommen ist. Und dann hat man es eingestellt danach, das Space Shuttle. Und dann waren die USA in einer Situation, das war 2011, wo sie nicht mehr in der Lage waren, ihre Astronauten zur internationalen Raumstation ISS zu bringen. Weil das Space Shuttle gab es nicht mehr. Es gab aber auch keine Nachfolgerakete. Die haben verschiedentlich versucht, wiederverwendbare Raketen zu bauen. Da gab es Programme X-33, X-34, hat auch über 1 Milliarde gekostet. Alles Flops. Die standen blank da. Mhm. Was machen sie, wenn sie kein Auto haben und wollen von A nach B? Dann trampen sie. Und genau das haben die Amerikaner damals auch gemacht. Ja. Das heißt, sie haben eine Mitfahrgelegenheit gesucht und da gab es so die Russen mit ihren uralten Sojus-Raketen, wo sie eingequetscht wie ein Embryo drin gesessen haben. Die waren ziemlich zuverlässig, aber natürlich absolut state of the art. Und vor allen Dingen, die Russen haben ja Monopolpreise dann genommen. Weil klar, wenn die wissen, anders kommen die da nicht hin. Die haben es sogar lustig gemacht über die Amerikaner, weil die Amerikaner haben dann nach Überfall auf die Ukraine mit Sanktionen gedroht und haben gesagt, dann bringt eure Astronauten doch mit Trampolin zur ISS. Ja.
Wahnsinn, ja.
Und haben natürlich jedes Mal die Kosten bei jedem Flug, waren die dann mal wieder 10 oder 20 Millionen Dollar höher. So, das war natürlich demütigend für das Land, das den Wettlauf zum Mond gewonnen hat und das vor allem auf Mitfahrgelegenheiten bei den Russen angewiesen war. Und das nicht für ein Jahr, sondern für 9 Jahre, von 2011 bis 2020. Und was dann kam, erzähle ich gleich.
Lassen Sie uns gleich zum ChatGPT-Moment vielleicht kommen, wie man ja heutzutage sagt, oder iPhone-Moment für die Raumfahrt oder für den Weltraumkapitalismus. Eine Frage noch, hat Mazzucato da nicht einen Punkt, dass man eben irgendwas anschieben muss? Sie haben es vorher gesagt, gerade Forschung kann ja auch unprofitabel sein. Also muss der Staat nicht vielleicht der Inkubator sein? Und ist der Fehler dann, dass er eben sich danach immer mehr einmischt? Also braucht man den Staat für solche Projekte sozusagen als Zündfunke, aber danach muss man halt schauen, dass es möglichst dann privat organisiert wird.
Also ich bin jetzt nicht absolut gegen jeden staatliches Handeln, auch in dem Bereich. Nur, wenn man natürlich alles wie im Krieg mobilisiert, dann wäre es auch ein Wunder, wenn man am Schluss gar nichts erreicht. So. Nur, die haben ja das versucht, dann auch auf andere Dinge zu übertragen. Das war ja auch die Idee nicht nur der Frau Mazzucato, sondern schon damals vom Nixon, der hat dann zum Beispiel gesagt, wir machen das Gleiche jetzt mit der Krebsbekämpfung. Wir gehen den Kampf gegen Krebs, war ein totaler Flop. Wir machen jetzt ein Programm, wie man Meerwasser entsalzen kann, war auch ein totaler Flop. Also die Hybris war schon da nach dem Motto, jetzt ist uns das gelungen, jetzt müssen wir es nur so ähnlich machen und dann funktioniert es auch. Und das hat aber genau nicht funktioniert.
War das dann eher Glück oder?
Naja, ich würde sagen, das spielt alles eine Rolle, Glück spielt auch immer eine Rolle, aber vor allen Dingen halt, dass sie eine gigantische Mobilisierung machen, praktisch wie in Kriegszeiten. Und das können sie nicht bei jedem Thema machen in dem Maß. Ja. Und sie können das nicht erzwingen. Deswegen kann man nicht sagen, weil das jetzt einmal funktioniert hat, funktioniert es immer. Es wurde ja probiert. Und es gibt auch Untersuchungen über Industriepolitik in Japan zum Beispiel, dass die allermeisten Sachen nicht funktioniert haben. Wir sehen es ja jetzt auch in Deutschland, die ganzen Projekte, die der Habeck gemacht hat, dass die auch überwiegend halt nicht funktioniert haben. Das heißt nicht, dass in 100% immer Flops kommt. Ja, aber ich kann doch nicht, das ist ja wie ein Spieler, der wirft immer was in den Automat und dann zieht er einen Gewinn und sagt, ah, es funktioniert, ja, ich habe was gewonnen und lässt dann aber die andere Male, wo leer ausgegangen ist, weg. So ist ungefähr die Frau Mazzucato. Und die behauptet ja auch noch eine andere These, die sagt ja, eigentlich ist der Staat der Erfinder und die Unternehmer haben alles geklaut, mal überspitzt gesagt. Ich habe diese These erst mal gehört in der Diskussion mit der Ulrike Herrmann. Da wusste ich noch gar nicht, woher das kommt, wo die gesagt hat, das iPhone hat nicht der Steve Jobs erfunden, sondern der Staat. Und der Steve Jobs hat nur alles geklaut, was der Staat gemacht hat. Ja? Und habe dann diese These wiedergelesen bei der Mazzucato, da hat die Ulrike Herrmann das her. Natürlich bedient man sich dann auch Sachen aus der Forschung, aus der Grundlagenforschung, aber die Aufgabe vom Unternehmer ist es doch, dann ein spezifisches Produkt daraus zu machen. Das wäre so ähnlich, wie wenn ich sage, der Picasso hat gar nichts Neues gemacht, die ganzen Farben gab es vorher schon, der hat die nur anders zusammengemischt. Ja, stimmt. Aber genau das ist die Aufgabe von so einem Maler, die Farben in einer speziellen Art zusammenzumischen. Und das ist auch die Aufgabe vom Unternehmer.
Es ist ja nicht nur das Produkt, sondern dann auch noch das Produkt auf den Markt zu bringen und an den Mann zu bringen. Also gute Produkte sind ja auch schon gescheitert. Also es kommt ja auch noch dazu. Nicht nur das Produkt, sondern da gehört ja wirklich
alles. Die haben überhaupt nicht verstanden, was die Aufgabe vom Unternehmer ist. Und das heißt, die Entscheidungen sind damals sehr irrational gefällt worden für das Space Shuttle und dementsprechend war es dann auch ein Flop, ja, weil sich einfach die Politik zu stark eingemischt hat. Und dann, da war ich gerade vorhin stehen geblieben, kam Musk ins Spiel. Und da muss man dazu sagen, wie kam das? Also die NASA, muss man sich jetzt mal vor Augen führen, Moment, ist an die Wand gefahren. Das haben die ja auch selbst gemerkt. Wir können unsere eigenen Astronauten nicht mehr zur ISS bringen. Das Space Shuttle ist sieht's vor Unglück. Wir haben es eingestellt. Und wenn man verzweifelt ist, dann wagt man auch manchmal Neues. Und dann haben die gesagt, also wir nehmen mal eine kleine Summe, also im Vergleich zu dem heutigen Geld 300 Milliarden, die Mondlandung gekostet hat. Wir nehmen jetzt mal eine halbe Milliarde und so geben da an private Firmen auch, um die das zu fördern. Also mit bisschen was. Man hat es damals damals gesagt, so, ich habe jetzt das Wort vergessen, Hail Belly oder so, das ist jetzt falsch, aber es gibt so beim Football, glaube ich, so einen letzten Versuch, verzweifelten Versuch, wenn alles gescheitert ist, wo die Wahrscheinlichkeit fast null ist, dass es klappt, aber wo sie sagen, der letzte Versuch.
Also Lucky Punch sozusagen.
Das haben die gesagt, das war so der letzte Versuch. Schaden kannst du nichts, versuch mal das. Die Politiker waren total skeptisch. Die haben gesagt, also wenn man diese privaten Raketenliebhaber jetzt die Sachen machen lässt, das ist die beste Methode, um die Sache komplett an die Wand zu fahren. Also das wird scheitern. Da gab es aber auch ein paar bei der NASA, die waren cleverer. Eine Frau besonders da bei der NASA, die hat dann, war die Kontaktstelle zu dem Musk, und die hat dann gesagt, jede Woche kamen mindestens 3 Kollegen zu mir ins Büro und haben gesagt, du arme Schwein, deinen Job möchte ich nicht haben, dass du da hier mit dem Spinner zusammenarbeiten musste. Aber die hat daran geglaubt. Ja, und dann, siehe da, es hat geklappt. Und im Jahr 2000...
Also was hat geklappt? Ja. Was ist jetzt sozusagen der
es hat geklappt,
das Funke, ja, gewesen?
Also nochmal zurück, 2011 die letzte Mission, ab dann war Soyuz. Ja? Und 9 Jahre später, 2020, hat dann das erste Mal eine private Rakete, und zwar die Falcon 9 Rakete von Musks Firma SpaceX, amerikanische Astronauten von amerikanischem Boden wieder zur internationalen Raumstation gebracht. Das war der Durchbruch. Das erste Mal seit langem, dass wieder überhaupt Amerikaner von amerikanischen Rakete, von amerikanischem Boden zur ISS gebracht wurden. Aber das erste Mal überhaupt in der Geschichte, dass eine privat gebaute Rakete in Orbit gekommen ist. Das war 2020 der große Durchbruch. Und seitdem ist ja so, dass laufend der Musk halt die Satelliten in den Weltraum bringt, aber auch die Astronauten zur ISS bringt. Aber das hat alles, 2020 war der große Durchbruch. Und dann gab es nochmal einen weiteren großen Durchbruch, dass er nämlich das erste Mal eine Rakete gemacht hat, die wiederverwendbar war. Das war zwar auch beim Space Shuttle geplant, aber die Instandhaltungskosten waren so groß, man musste ein halbes Jahr lang, also das war praktisch ähnlich teuer, wie wenn man es neu gebaut hätte. Also das ist in der Theorie Wiederverwendung.
Eigentlich wegwerfen.
In der Praxis nicht. Ja. Und wir haben ja bis heute, die staatlichen Raketen sind alles Wegwerfraketen, die also einmal fliegen und dann weg. Das, jetzt stellen Sie sich mal vor, ich fliege heute von München hier nach Berlin. Das Flugzeug würde danach verschrottet. Ich weiß nicht, ob ich dann 50.000 oder 100.000 Euro Tickets, vielleicht mehr, auf jeden Fall, das wäre schon richtig teuer. Und genauso ist es ja bis heute bei allen Raketen. Mhm. Die Russen haben es nicht geschafft, die Chinesen haben es nicht geschafft, auch die Amerikaner mit der NASA haben es nicht geschafft. Musk hat das erste Mal vor 10 Jahren schon geschafft. So. Und zwar im Jahr 2015 schon. Und der Jeff Bezos, also Amazon-Gründer, der hat es auch vor ein paar Monaten geschafft. Mhm. Aber es hat noch keine staatliche Raumfahrt organisiert. Die versuchen das alle, aber es ist bisher gescheitert. Es ist halt nicht so einfach. Ja? Und das war natürlich wegen den Kosten ein großer Durchbruch. Warum? Ist doch logisch. Ich habe es ja am Beispiel von einem Flugzeug gesagt, wenn Sie eine Rakete nur einmal verwenden können, oder der Musk hat also eine Falcon 9 Rakete heute 32 Mal schon wieder verwendet, ja? Dass das dann entsprechend billiger ist, da muss man kein Ökonom sein, um das zu verstehen. Und jetzt kommt noch was dazu. Jetzt muss man verstehen, warum war das so teuer alles? Mhm. Der Musk, der hatte also die Launchkosten, damit bezeichnet man die Startkosten, wie teuer ist es, 1 Kilogramm in den Weltraum zu bringen. Ja? Die hat der Musk, wenn man das mit dem Space Shuttle vergleicht, um 95% reduziert. 95% billiger, also seine Selbstkosten.
Wahnsinn, ne? Also und das ist sagt, so der,
ja, aber der Moment. Das ist der Anfang. Er sagt, jetzt gehen wir nochmal 90% runter von dem Level. Das hat er geschafft. Jetzt die Frage, wie? Und da muss man eins wissen, früher war ja die Zusammenarbeit zwischen der NASA, die haben ja auch nicht selbst ihre Raketen gebaut, sondern die sind auch damals von privaten Unternehmen gebaut worden, also Boeing zum Beispiel oder Rockwell. Aber wie haben die das gemacht? Die NASA hat genau den privaten Unternehmen vorgeschrieben, bis ins Detail, wie sie Raketen zu bauen. Warum? Weil die Politiker und Beamte denken immer, sie sind schlauer und wissen alles besser. Ja, sie müssen das so machen. Sie haben sogar bestimmt, wer da eingestellt wird oder entlassen wird und mit dem Subunternehmer musste arbeiten, mit dem nicht. Also die Firmen waren zwar formal privat, aber sind eigentlich planwirtschaftlich gesteuert worden. Mhm. Und dann, das Absurdeste war ein System, das beschreibe ich genau in dem Buch, das heißt Cost-Plus-System. Was ist damit gemeint?
Das fand ich sehr amüsant. Ja,
die mussten nachweisen, wie viel Kosten haben sie und dürften dann auf die Kosten, sagen wir, 8-10% Gewinnmarge draufschlagen. So. Das war von neidischen Politikern und Beamten, die vor allen Dingen der Unternehmer soll vor allen Dingen nicht so viel Profit machen. Mhm. Das ist das Schlimmste, was sie sich vorstellen konnten. Damit, weil es sind ja alle Steuergelder. Klingt erstmal logisch, aber in der Wirtschaft ist immer die Frage, welche Incentives hast du und was hatten die für ein Incentive, die Kosten in die Höhe zu treiben.
Dann stelle ich einfach immer mehr Leute ein und kaufe immer mehr Büromaterial. Genau,
wenn du 1 Milliarde Kosten hast und machst damit 100 Millionen Gewinn, und wenn du die Kosten auf 3 Milliarden hochschraubst und machst 300 Millionen Gewinn, wirst du natürlich hochschrauben. Dann dauert alles länger und Overhead. Ich habe mit einem gesprochen, der damals, also maßgeblich einer der drei größten Raumfahrtfirmen tätig war, der hat gesagt, unser bestes Produkt war unser Overhead. Ja? Wahnsinn. Weil wir haben den Overhead. Ja? Und das war natürlich ein absoluter Wahnsinn, ein Kostentreiber. Und der Musk hat bei dem Mist nicht mitgemacht. Der Musk hat gesagt, so, wir machen das anders. Wir machen das wie bei FedEx oder UPS. Ich bringe euch irgendeine Person, also einen Astronauten oder auch einen Satelliten von A nach B. Zum Beispiel einen Satelliten in Orbit oder den Astronauten zur ISS. Und ihr bezahlt dann praktisch für die Dienstleistung. Ich verkaufe euch nicht mehr die Rakete und es geht nicht mehr nach Cost Plus, sondern es ist ein Festpreis und was ich dann spare, ist mein Gewinn. Und da war natürlich die Motivation, sparsam zu sein, erstmals überhaupt vorhanden. Und der hat dann radikal die Kosten, ich schilder das ausführlich in meinem Buch, wie er die Kosten gesenkt hat, nicht nur durch die Wiederverwendbarkeit, auch durch viele andere Sachen. Ja, und das ist also, das kann man in der Wirtschaft immer sehen, wenn du falsche Incentives setzt, wird's blöd. Ich habe das einmal als Buchautor erlebt. Da hatte ich so einen Verlag in UK und ich bin fast verrückt geworden, weil die Grafiken in dem Buch immer wieder waren die falsch. Ich habe das korrigiert und wieder der nächste Durchgang war falsch und wieder der nächste und wieder der nächste. Und der hat dann geklagt, irgendwann der Verleger hat gesagt, ja, das ist auch blöd, weil jedes Mal in jeder Korrekturschleife muss ich ja mehr zahlen. Da habe ich gesagt, warum? Naja, er hat gesagt, naja, weil ich habe ja die Vereinbarung mit dem Grafiker, dass jedes Mal, wenn er das neu anpackt, muss ich wieder neu zahlen. Das heißt, der hatte ja gar keinen Anreiz, der gerade
geniales Geschäftsmodell.
Jedes Mal, wenn er es verbürgst hat, hat er mehr verdient. Und da habe ich, also ich muss dazu sagen, der Verlag, mein Buch ist dann auch gar nicht erschienen, weil der ist vorher schon pleite gegangen. Wahrscheinlich hat er immer so gedacht. Und ich habe es dann im anderen Verlag rausgebracht. Aber das zeigt einfach, wenn du falsche Incentives hast, ja, dann geht die Sache in die falsche Richtung.
Sehr gut, jetzt haben wir geklärt, also es ist jetzt privat, es ist viel, viel günstiger geworden, 95%, und es soll noch viel, viel günstiger werden. Also es ist ein, sagen wir, wir sind einem Geschäftsmodell nahe, es ist jetzt kapitalistisch, marktwirtschaftlich nicht mehr irgendwie vermurkst. Jetzt ist wahrscheinlich die Frage, die sich viele stellen, das ist ja super spannend, aber wofür eigentlich? Was bringt das, wenn wir jetzt zum Mond fliegen? Natürlich, jetzt könnte man sagen, Wissenschaft, Forschung, Aufklärung, die Menschheit, die Welt ist zu klein geworden. Aber unterm Strich, was bringt's? Also was bringt's der Menschheit und wo wird unterm Strich dann Geld verdient?
Also ich will mal zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Space Economy heute, da habe ich auch ein Kapitel drin. Ja? Und da braucht man gar nicht meine Meinung zu hören. Ich probiere das mal aus, ob wir das hier live hinkriegen. Kommt mir jetzt gerade als Idee. Wir fragen einfach mal, das kann aber auch jeder für sich machen, ChatGPT, fragen wir mal, was, einen Moment, bis es sich hochlädt hier. Was würde passieren, wenn heute alle Satelliten auf einmal als Gedankenexperiment ausfallen würde? Was würde dann nicht mehr funktionieren?
Oh, da würde einiges zusammenbrechen. GPS wäre sofort weg, also keine Navigation, keine Kartendienste. Finanztransaktionen, die auf exakter Zeitmessung basieren, würden ins Chaos stürzen. Ein Großteil des Internets und der Kommunikation wäre gestört, etwa TV-Übertragungen oder Wettervorhersagen. Militärische Systeme, Erdbebenüberwachung, Katastrophenschutz, alles wäre stark beeinträchtigt. Kurzum, wir würden uns in eine Welt zurückversetzt fühlen, die es ohne Satelliten nie gab.
Also sind wir eigentlich schon eine Weltraumgesellschaft, ohne es zu wissen? Oder ohne
wollte ich damit zeigen. Ich schilder das jetzt hier ausführlich, aber kann jeder mal Google oder bei ChatGPT fragen, so wie ich es eben gemacht habe. Wir sind heute schon total abhängig davon. Ja? Und das heißt, die Space Economy, die gibt es schon. Aber jetzt ist ja die Frage, was sind die nächsten Stufen? Musk zum Beispiel sagt, er will jetzt mit dem IPO auch Geld einsammeln für Projekte wie zum Beispiel Rechenzentren Zentren im Weltraum. Das ist so die nächste Sache. Der hat sogar beantragt jetzt, kann man sich gar nicht vorstellen, 1 Million Satelliten in den Weltraum zu bringen für Rechenzentren. Also normalen Rechenzentren ist ja ein großes Gebäude, wo eins selber neben dem anderen steht. Hier sind es so, hier schießt man natürlich nicht ein riesen Rechenzentren in den Weltraum, sondern das sind Satelliten, die dann untereinander kommunizieren im Schwarm. Ja? Und es hat einige Vorteile, zum Beispiel jetzt sagen wir mit der, die sind ja sehr energieintensiv, dass man damit die Solarenergie natürlich wesentlich intensiver genutzt wird, weil man praktisch Tag- und Nachtzyklen, man hat aber auch nicht durch Wolken und so weiter. Also man hat einen ganz anderen Wirkungsgrad.
Kühlung ist dann auch ein anderes Thema.
Ja, Kühlung ist,
drauf an, wo es steht. Ja.
Sagen wir, Kühlung ist einerseits, da ist ja minus 250 Grad zum Teil, das ist schon eine gewisse Kühlung, aber andererseits gibt es damit auch Probleme. Also das ist nicht so simpel, aber es gibt mehrere große Firmen, zum Beispiel Google arbeitet auch mit Planet Labs dran. Da gibt es also 4, 5 große Firmen, die an Rechenzentren im Weltraum arbeiten. Ja. Das ist also ist auch unter ökologischen Gesichtspunkten eine sehr sinnvolle Lösung. Also da wird es viele Zukunftslösungen geben und dann, was man vorne hat, also ich möchte die Frage in vielfältiger Weise beantworten. Erstmal, was ist das Motiv von Musk, warum er jetzt sagt, auf den Mars oder jetzt hat er gesagt, wir tun erstmal den Mond vorziehen, ja, und dann geht es als nächstes dann Richtung Mars.
Was ist jetzt am Mond interessant? Wenn man, weil da gibt es ja schon Riesenunterschiede, zum Beispiel wenn wir jetzt mal beim Mond bleiben.
Ja, beim Mond, da ist vieles interessant, also erstmal wird man eine Mondstation da bilden, die dann auch Basis ist für Flüge zu anderen Planeten, weil natürlich der Mond hat nur ein Sechstel der Schwerkraft wie auf der Erde. Und wenn man da also Raketen vom Mond starten kann, ist es wesentlich einfacher und wesentlich günstiger. Und dafür braucht man aber Treibstoff. Das wäre ja unsinnig, den Treibstoff von der Erde dann zum Mond erst zu befördern. Das ist aber möglich, weil es gibt Wasser auf dem Mond, nicht flüssig, aber gefroren. Und Wasser wiederum kann man zerlegen, Wasserstoff und Sauerstoff, und das ist Raketentreibstoff. Ja, das sind also konkrete Ideen, dass man da Wasser gewinnt, Raketentreibstoff draus macht. Es gibt auch...
Da wäre der Mond sozusagen die Basis, um dann sozusagen...
Unter anderem, ja. Es ist im Prinzip, ist der Mars für Leben von Menschen besser geeignet, weil es von den, sagen wir, Rohstoffen, Mineralien und so da gibt, ja, ist es vorteilhaft. Auch die Schwerkraft, die ist ja höher, die ist 38% von der Erde, also was Positives, höher als auf dem Mond. Ja, nur natürlich, der Mars ist sehr viel weiter entfernt. Zum Mond können Sie in ein paar Tagen, zum Mars sind es 7 Monate unterwegs oder mehr. Und vor allen Dingen können Sie nur alle 2 Jahre auch zum Mars, während zum Mond
Warum?
Können Sie jederzeit. Ja, weil das hängt von der Planetenkonstellation ab, wie die ist. Und das ist also nur alle zwei Jahre ist ein Fenster, während Sie zum Mond ständig können. Aber die Frage ist ja, warum überhaupt? Und da, ich will das 2 Antworten geben. Also der Musk, eine Antwort, die der gibt, ist, damit die Menschheit überlebt. Weil wenn man jetzt mal in kosmischen Dimensionen das sieht, dann ist das die kleine Flamme des menschlichen Bewusstseins, gibt es erst seit einer Mikrosekunde vielleicht. Die kann schnell ausgelöscht werden. Beispiel durch einen Asteroideneinschlag. Ich meine, es ist ja schon passiert. Das wissen ja die meisten Menschen, dass also die Dinosaurier einstmals ausgestorben sind, weil ein riesen Meteorit auf die Erde eingeschlagen, Asteroid auf die Erde eingeschlagen. Und sowas wird immer wieder passieren. Ja? Das ist so sicher wie es Arm in der Kirche. Wir wissen halt nur nicht wann. Ob das in 1 Million Jahre erst passiert oder schon in 1000 Jahre. Und wir wissen auch nicht, ob wie im Science-Fiction-Film Armageddon dann der Bruce Willis hochfliegt und den Asteroiden noch rechtzeitig die Luft sprengt. Das wissen wir nicht, ob das geht. Und da sagt der Musk, wir müssen den Weltraum kolonisieren. Insbesondere halt der Mars war immer sein großes Ziel. Jetzt denkt man auch an den Mond. Und zwar ist ja sein Plan, 1 Million Menschen auf dem Mars anzusiedeln. Das klingt natürlich jetzt richtig utopisch.
Auf dem Mars kann man ja auch nicht einfach so an die frische Luft. Also das ist absolut. Ja schon ein Riesenprojekt.
Das sind viele Probleme. Sie müssen am Anfang unterirdisch leben, ja, weil es gibt ja keinen Sauerstoff. Ja. Auch die geringere Schwerkraft ist ein Problem. Die Druckverhältnisse sind ein Problem. Vor allen Dingen die kosmische Strahlung ist ein Riesenproblem. Aber da kann man manches von schon lösen durch unterirdische, ja, weil sie dann von der Strahlung entsprechend abgeschirmt sind. Aber stellen sich viele Herausforderungen. Aber jetzt warum? Ja, weil er sagt, das ist also ein langer Prozess. Das Endziel heißt ja dann Terraforming. Das ist also eine ganze Wissenschaft. Da gibt es auch viele wissenschaftliche Publikationen. Terraforming heißt, wie kann man aus dem Mars eine zweite Erde machen. Vielleicht nicht ganz genau eine Erde, aber früher mal, da gab es wahrscheinlich Flüsse und Meere auf dem Mars, wo es noch wärmer war. Jetzt gibt es auch Wasser, aber das ist alles gefroren. Da ist die Frage, wie kann man zum Beispiel jetzt mal ganz einfach gesagt, das Wasser wieder verflüssigen. Da gibt es die verrücktesten Ideen von, wir lenken da mal Asteroiden auf den Mars und durch die Einschlagsenergie, ja, oder schmeißen ein paar Atombomben drauf. Gibt aber auch intelligentere Methoden. Mit Nanopartikeln gibt es heute also wissenschaftliche Theorien, wie man mit Nanopartikeln denn oder wie man praktisch einen künstlichen Treibhauseffekt auf dem Mars erzeugen kann.
Generell wärmer wird. Ja.
Also da gibt es viele Theorien, aber das wird hunderte Jahre dauern. Und deswegen ist halt das Argument von Musk, jetzt ist ein Fenster da. Erstmals in der Geschichte der Menschheit sind wir überhaupt in der Lage, zum Mars zu kommen, technisch gesehen. Und wir müssen so früh wie es geht anfangen, weil es wird sowieso ein paar hundert Jahre dauern, dieser ganze Prozess vom Terraforming. Und weil ich sag mal, es wird ja auch nicht helfen, wenn Sie jetzt eine kleine Siedlung auf dem Mars machen, was vielleicht schon in einigen Jahrzehnten geht, die aber komplett abhängig wäre noch von der Erde. Und wenn dann diese, sagen wir jetzt mal als Gedankenexperiment, dieser Asteroid auf die Erde und das Leben wird vernichtet, ja, dann ist aber niemand mehr da, der die Leute versorgen kann. Und bis die mal autark wären auf dem Mars, also das schätze ich, das wird ein paar hundert Jahre dauern. Ist aber nur ein Argument dafür, dass man so früh wie es geht mit anfangen muss. Also das ist so eines der zentralen Argumente. Aber ich glaube, man braucht gar nicht so viele Argumente. Ich mache es mal ein
bisschen. Ganz kurze Nachfrage vielleicht dazu, weil das ist ja spannend. Ich liebe auch so Filme. Da gibt's. Ich wollte Sie eh noch fragen, was Ihr Lieblings-Science-Fiction-Film vielleicht ist. Interstellar ist ein toller Film, aber auch solche Überlegungen gibt es ja auch schon in Science-Fiction-Filmen, dass man dann eben von der Erde weg muss und dann eben auf einen anderen Planeten flüchten muss. Das Problem ist nur, ich finde das super interessant, Herr Ziegelmann, nicht falsch verstehen, aber ist das dann nicht die ultimative Ausrede irgendwann, dass man sagt, naja, eigentlich haben wir einen Plan B, die Erde ist uns dann egal und dann müssen auch sehr viele zurückbleiben. Also jetzt mal aus linker Perspektive ist es dann einfach so, wer sich's leisten kann, wer reich ist, der sagt dann, okay, tschüss, wir haben eine bessere Option und die Erde ist dann sozusagen ja der Müllhaufen oder die Resterampe, die dann übrig bleibt. Ja, ist das nicht auch eine schockierende Vision irgendwo?
Das ist so, es gibt tatsächlich solche Horrorfilme, wo das so ist, dass die Superreichen, die leben dann irgendwo auf der Erde, da haben die ganzen in Armut dahin. Nein, also daran glaube ich nicht, das ist auch auf keinen Fall der Plan. Es geht auch nicht darum, das zu ersetzen, sondern es geht nur darum, dass man praktisch für den Notfall das Überleben der Menschheit gesichert ist.
Aber 8 Milliarden kriege ich ja nicht auf dem Mars.
Ja, sage ich ja. Nicht die ganze Menschheit natürlich, aber ich meine, wenn jetzt im Worst Case tatsächlich ein Großteil der Menschheit durch so einen Asteroideneinschlag ausgelöscht wurde, dann ist es doch gut, wenn man dann sagen wir ein paar Millionen auf dem Mars hat, sodass das Menschenbewusstsein nicht völlig weg ist. Aber ich will gar nicht das als einzigen Grund sagen. Ich will es viel primitiver und einfacher sagen. Vor 70.000 Jahren ungefähr, da haben unsere Vorfahren in Afrika gelebt, in der Savanne. Und da sind ein paar losmarschiert auf einmal in Gebiete, die völlig unwirtlich waren, die kalt waren, wo sie dann in Höhlen oder Fälle oder was weiß ich, was ja in Afrika gar nicht notwendig war, wo auch jeder gesagt hätte, da kannst du unmöglich leben, da ist ja eiskalt. Und sind dann im Lauf der Jahrtausende über die ganze Erde haben sich dann ausgebreitet, die Menschen, kommt aus Afrika. Und wenn man jetzt sagt, wir gehen in den Weltraum, ist eigentlich für mich überhaupt nichts anderes als nur die Fortsetzung davon, dass das, was heute halt oder irgendwann technisch möglich ist. Aber es ist jetzt nichts qualitativ anderes als vor 70.000 Jahren, wo die ersten Menschen, da gab's, das war natürlich nur eine Minderheit immer, ja. Viele, die haben vielleicht dann auf dem Baum gesessen in der Savanne und haben geguckt, was bietet uns die Savanne so. Und haben gesagt, nur nicht weg, hier ist gut. Und da gab's aber ein paar, die waren irgendwo mutiger und abenteuerlustiger oder neugieriger. Und der Hermann Ober, der deutsche Raketenpionier, der hat mal einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, die Menschen, die diesen Drang in sich spüren, zu erobern, zu entdecken, Neues, denen muss man es gar nicht erklären. Die brauchen keine Gründe, die verstehen das. Und die das nicht in sich haben, den kann man es nicht erklären, weil die werden es auch nie verstehen. Oder der Sikorsky, der große russische Raumfahrtpionier, der hat einmal gesagt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber man kann nicht immer in der Wiege bleiben. Ja? Das ist praktisch die große Vision. Und das fängt jetzt irgendwann an und wird dann immer weitergehen. Aber das ist nicht das Einzige. Es gibt auch ökonomische Gründe. Und da ziele ich jetzt vor allen Dingen drauf ab. Ich habe ein Kapitel über Asteroid Mining, also Bergbau auf Asteroiden. Warum das? Also mehrere Gründe. Erstmal ich habe ja gesagt, Wasser ist wichtig im Weltraum für Raketentreibstoff, aber auch zum Beispiel für die Isolierung von Raumschiffen gegen Strahlung. Da ist Wasser sehr effizient, aber auch als Trinkwasser natürlich. Ja? Wir wissen, Menschen können ohne Wasser nicht überleben. Jetzt das Wasser von der Erde in den Weltraum zu schaffen, ist ja unglaublich teuer, selbst bei den gesunkenen Startkosten.
Also, vor allem, wir haben ja auch Wasserprobleme wahrscheinlich früher oder später.
Ja, aber wir müssen es, also werden wir das Wasser nicht für die Erde, sondern für die Nutzung im Weltraum gewinnen. Auf Asteroiden zum Beispiel. Da gibt es viele Asteroiden, wo es Wasser gibt, auch gefroren, aber wo man Wasser gewinnen kann. Oder Platin. Ja, also Metalle der PGM-Platin-Gruppe, das sind die teuersten Metalle, gibt es jede Menge auf Asteroiden. Es gibt zum Beispiel einen Asteroiden, Psyche. Da, wenn man ausrechnet, jetzt in heutigen Platinpreisen, wie viel Platin da vermutet wird, ist der Wert höher als das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt. Das geht also in die Trillionen. Natürlich, in Wahrheit wäre das nicht der Fall, wenn die das Platin hier runterbringen würden, würden die Preise praktisch in den Keller purzeln. Ja, aber ich sage mal, von heutigen Werten aus, man weiß nicht ganz genau, es sind Schätzungen. Es gibt einen gleichnamigen Sonde, die jetzt, ich glaube, 2027 soll die den Asteroiden näher erkunden, um dann genau zu messen, also wie viele Rohstoffe gibt es. Aber es gibt eine ganze Reihe Asteroiden, wo es wertvolle Rohstoffe gibt, vielleicht auch seltene Erden, Platin und so weiter, Gold. Und jetzt sind die meisten Asteroiden sehr weit weg. Die sind nämlich in dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, 1,7 Millionen Asteroiden. Es gibt aber auch ca. 3.800 erdnahe Asteroiden. Das sind die, vor denen wir auch oft ein bisschen Angst haben, weil die uns vielleicht auch gefährlich werden können, aber wo wir auch relativ rasch einfach hinkommen.
Und da gibt es auch Rohstoffe.
Und da gibt es nicht bei allen, das muss man jetzt halt erkunden. Ja. Es gab sogar schon Unternehmen in den USA, zwei Unternehmen, zum Beispiel von dem Google-Mitgründer Larry Page, der war einer der Investoren. Die sind, muss man zugeben, erstmal in die Wand gefahren, weil es ist nicht so ohne. Mhm. Es gab auch früher keine rechtlichen Voraussetzungen. Das nächste Problem.
Ja, Sie haben es vorher schon angedeutet. Jetzt sagen wir mal, wir zwei tun uns mit Elon Musk zusammen. Der, ich habe ja mitbekommen, der vielleicht hat der ihr Buch sogar schon gelesen oder in den Händen. Ich glaube, er hat es.
Also sagen wir, der Marshall auf jeden Fall von Planet Lab, der hat es ihm gemailt. Ob er es gelesen hat, weiß ich nicht. Aber die sind ja enge Freunde und der hat es ihm auf jeden Fall mal weitergeleitet.
Ja. Jetzt sagen wir, Elon Musk liest das Buch und sagt, Mensch, der Herr Zittelmann, das ist ja super. Und dann sieht er noch, der war hier beim Lochner und sagt, wir haben jetzt einen Asteroiden und wir wollen jetzt da Gold, Wasser, sonst was abbauen. Wem gehört das denn? Also wenn wir jetzt einmal mit Elon Musk sagen, wir wollen jetzt das machen und wir könnten das und wollen da was abbauen, geht das? Oder wird es uns danach weggenommen, wenn wir es abgebaut haben?
Da muss ich jetzt ein bisschen tiefer reingehen in die rechtliche Materie. Es gibt den Weltraum, also es gibt zwei Verträge, den Mondvertrag, den kann man aber ignorieren. Da ist ganz klar festgelegt, das gehört allen, gehört der gesamten Menschheit so und das ist also nicht erlaubt. Ja? Aber der ist jetzt von den maßgeblichen Ländern nicht unterschrieben. Dann gibt es einen anderen Vertrag, den Weltraumvertrag aus dem Jahr 1967. Der ist von 167 Ländern unterschrieben und der ist maßgeblich. Und da gibt es einen Artikel 2. Und der Artikel 2, der sagt, dass die nationale Aneignung von Himmelskörpern oder Grund und Boden auf Himmelskörpern verboten ist für Staaten. Für Staaten. Und jetzt streiten sich die Juristen über Folgendes. Da gibt es zwei Gruppen. Die einen Juristen sagen, was ein Staat nicht darf, darf ein Privater erst recht nicht und leiten das irgendwie ab, indirekt aus anderen Paragraphen. Da gibt es andere, die sagen, nö, steht nichts von drin, dass Private das nicht dürfen und was nicht verboten ist, das ist erlaubt. Also ist es erlaubt. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass unsicher ist. Und das für natürlich
wird
für,
doch ein schöner Zirkus das, werden, oder? Irgendwann.
Ist für Investoren nicht so toll. Was könnte man machen? Entweder den Weltraumvertrag neu verhandeln, aber das dauert ja oft Jahrzehnte. Ich meine, wenn Sie jetzt mal gucken, allein das Mercosur-Abkommen, was mit Lateinamerika, das hat 26 Jahre gedauert, die Verhandlung. Also das ist jetzt keine Lösung.
Wenn jetzt vor allem würden sich ja alle querstellen, oder? Beim Zweifel, klar, die China, USA, klar. Die sind eh schon mächtig, die würden dann natürlich noch mehr bekommen, dann würden wahrscheinlich alle kleinen Staaten sagen, na gut, ja, sind dagegen, oder?
Wenn die Chinesen klug wären, würden sie eigentlich jetzt so einer Neuregelung zustimmen, weil es weiß ja keiner, wer zuerst auf dem Mars ist. Mhm. Ja? Und in der Situation, wo das noch nicht klar war, ist man eigentlich am ehesten für faire Regelungen bereit. Ja, das ist ja immer so im Leben, wenn ich nicht weiß, ob ich später dabei bin oder nicht, bin ich eher für eine faire Regelung als anders. Aber das halte ich eher, wäre zwar das Beste, aber für unrealistisch, wenn Verträge unterschiedlich interpretiert werden. Was macht man dann? Dann versucht man auf nationaler Ebene das zu machen. Und die USA, die haben dann zunächst 2 Executive Order rausgebracht, was also das Asteroid Mining erlaubt, nicht die Inbesitznahme von Asteroiden, auch nicht die Besitznahme von Land auf Himmelskörpern, aber dass das, was du rausholst, praktisch Platin, dir gehört und nicht so, wie das viele meinen, du musst dann verteilen, das ist gemeinsame Gut der Menschheit, und musst dann an Entwicklungsländer weitergeben. Das haben die damals geregelt, da haben es vergleicht, die Russen und die Chinesen protestiert, da haben gesagt, das widerspricht dem Weltraumvertrag. Dann gab es den Artemis-Accord, den haben 60 Länder inzwischen unterzeichnet. Und da ist auch geregelt, nicht ganz rechtsklar, aber dass die Aneignung von Ressourcen auf Himmelskörpern, zum Beispiel Asteroiden, nicht zwingend. Und das ist so ein bisschen eine schwammige Formulierung, gegen den Weltraumvertrag verstößt. Aber damit ist in gewisser Weise jetzt eine Rechtsgrundlage gegeben für das Asteroid-Mining. Nur, ich will ja darüber hinaus, und das ist jetzt praktisch die eigentliche Kernbotschaft von meinem Buch, ich sage, wir müssen Privateigentum an Grund und Boden auf dem Mars, auf dem Mond und auf Himmelskörpern erlauben. Und zwar warum? Weil einfach keine Wirtschaftsordnung auf der Welt, auf der Erde so funktioniert.
Sie vergleichen das ja mit Nordkorea jetzt eigentlich noch.
Genau, so sonst wie Nordkorea. Und vor allem, weil ich sage, wie will man denn anders das finanzieren, wenn der Musk sagt, ich will 1 Million Menschen auf dem Mars ansiedeln? Oder der Robert Zubrin, den kenne ich ganz gut, das ist auch der Mann, der dem Musk maßgeblich beeinflusst hat, also der dem die Ideen gegeben hat, das ist der Gründer der Mars Society. Ja. Der hat ein tolles Zitat über das Buch gebracht, der hat gesagt, Freedom will bring us space, space will bring us freedom, and Reinhard Zittelmann shows us the way. Das ist natürlich ein großes Kompliment von dem Mann, der den Musk maßgeblich beeinflusst hat. Ja, ja, ich habe noch ein anderes schönes Zitat von dem Guru für Space Economy von der Harvard Business School, Professor Matthew Reinsel, der hat auch gesagt, das ist also Pflichtlektüre für jeden, der sich für Space Economy interessiert. Und der Zubrin, wie gesagt, der sagt 50.000 Menschen auf dem Mars. Also, aber egal, ob es jetzt 50.000 sind, 10.000 oder 1 Million wie der Musk, sie brauchen ja dann eine sehr effiziente Wirtschaftsordnung. Und sie müssen auch irgendwie finanzieren. Der Staat, der kann sicherlich mal finanzieren, oder könnte finanzieren, einmal Menschen zum Mars zu bringen. Aber was dann? Aber bestimmt nicht Zehntausende. Das kann privat finanziert werden. Und wie kann es finanziert werden? Das ist jetzt mein Modell. Ich sage beispielsweise, also ich sage jetzt nicht, der Musk, wenn der zum Mars kommt, soll dem der ganze Mars gehören. Das wäre natürlich auch ein bisschen übertrieben. Für mich ist es ein bisschen ein ähnliches Modell, nicht gleich, aber ähnlich wie bei der Eroberung vom Westen in den USA, wo es auch so war, wenn du dann Land selbst bewirtschaften, entwickeln kannst, dann gehört dir das. Dann nimmst du das in Besitz praktisch für dich, für ein Apfel und Ei. Da gab es schon einen Staat gibt es aber nicht auf dem Mars. Also ist mein Konzept, du nimmst es in Besitz, nicht den ganzen Mars, aber ich sag mal als Beispiel, wenn der Musk so eine Fläche in Besitz nehmen würde, die so groß ist wie Singapur. Das ist schon eine ganze Menge. Aber andererseits auch nicht so viel, dass für die anderen nichts mehr bleibt, weil Singapur passt 200.000 Mal von der Fläche auf den Mars. Also für 199.999 andere ist das Gleiche noch nach wie vor möglich. Und dann bringt er das als REIT, Real Estate Investment Trust, an die Börse. Und dann können sie praktisch, das wäre meine Idee, in REITs investieren oder in Asteroid. Nimmt man den ganzen Asteroid vielleicht in Besitz, bringt ihn als REIT an die Börse, in der Hoffnung natürlich auf Erträge dann, die später erwirtschaftet werden. Aber schon bevor Erträge erwirtschaftet werden, bevor irgendwas gebaut wird, wird ja ein spekulativer Handel entstehen. Ich meine, so wie das bei Gold ist oder bei Bitcoin oder so, ja, wo einfach viele Leute das deswegen kaufen, weil sich eine Wertsteigerung erwarten.
Aber wenn das kommen würde, jetzt gibt es viele Wenns, aber sagen wir mal, es wäre so, und man weiß jetzt, da ist der und der Asteroid, in den kann ich vielleicht investieren, beziehungsweise es gibt ein Unternehmen, was jetzt da sich Platin, Gold oder was auch immer holt. Ja. Das könnte ja den größten Goldrausch der Menschheit auslösen, oder? Wenn man sich die Dimensionen mal vorstellt.
Von dem, was man da holen kann, schon, aber natürlich würden dann auch die Goldpreise entsprechend purzeln und die Platinpreise. Also das kann man, das habe ich ja gesagt, nicht in heutigen Preisen, das ist natürlich falsch umrechnen. Aber natürlich, vielleicht finden wir auch seltene Erden oder was weiß ich da, ja. Vielleicht finden wir auch irgendwelche Sachen, die wir noch überhaupt nicht kennen auf der Erde. Also das könnte schon ein großer Treiber sein und es wird auch so kommen, meiner Meinung nach. Und es könnte auch ein direkter Grundstückhandel stattfinden auf den Himmelskörpern. Also ich bringe ein Beispiel, spielen wir das Lied vom Tod, kennen Sie ja wahrscheinlich auch den Film.
Klar.
Ist doch der eine, McBain, der Ire, der kauft so mitten in der Wüste so ein Grundstück und will da eine Farm errichten. Mhm. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Szene, wo dann die schöne Claudia Cardinale vom Bahnhof abgeholt wird von diesem Kutscher. Die fragt, wo geht's hin? Und die sagt, Sweetwater. Der lacht, Sweetwater, der Idiot, kauft ein Grundstück mitten in der Wüste und nennt es Sweetwater. Der ist ja völlig irre, sagt er. Aber der war klug, der McBain, weil der wusste, da ist Wasser in der Nähe und da muss die Eisenbahn vorbeifahren und hat mit der Wertsteigerung gerechnet. Ja? Mhm. Jetzt hat er letztlich am Schluss nichts von gehabt, weil dann der Eisenbahnunternehmer hat durch die Banditen, durch den Henry Fonda die Familie umbringen lassen. Aber sagen wir mal, die Idee dahinter, dass du was spekulativ kaufst, in der Hoffnung, dass es künftig mal mehr wert wird. Das wird in dem Moment passieren, wo ein Grundstückhandel da ist. Da muss doch nicht mal sein, dass Sie sagen, ich will dann selbst zum Mars oder so. Die meisten wollen garantiert nicht zum Mars. Aber Sie würden doch wahrscheinlich, wenn Sie jetzt die Gelegenheit hätten und würden sehen, da ist jetzt vielleicht eine Lavahöhle entdeckt worden und Sie haben dann die Fantasie und sagen, da könnte mal ein Hotel entstehen, auf dem Mond vielleicht auch eine Lavahöhle. Ja? Da sichere ich mir da mal ein Grundstück. Nicht, weil ich selbst ein Hotel bauen will, aber in der Hoffnung, dass es eine Wertsteigerung erfährt. Und das ist eigentlich, glaube ich, ist es gar nicht so kompliziert, dass die ökonomischen Dinge, die werden nicht viel anders funktionieren als auf der Erde. Und wir haben ja hier auch die REITs, die Real Estate Investment Trust. Und man kann auch gar nicht viel dagegen machen, wenn jetzt morgen jemand in der Lage ist, auf dem Mars zu fliegen, das zu entwickeln. Wer will denn hindern? Es gibt ja auf dem Mars keinen Polizist, der den Verhafteten sagt, sondern der ist ja da alleine erstmal und kann letztlich machen, was er will. Man könnte höchstens den Leuten auf der Erde natürlich Probleme machen. Ja, deswegen habe ich jetzt Folgendes gesagt. Ich meine, beim Trump zum Beispiel weiß man nicht, der ist ja unberechenbar. Der hat ja auch schon, wo er den Stress mit dem Musk gesagt hat, gesagt, ich schick den wieder zurück nach Südafrika und streicht ihm die NASA-Aufträge. Und da habe ich gesagt, das wäre eine Idee für einen Science-Fiction-Roman, aber eher, da müsste es dann Länder geben auf der Erde, die sagen, wir machen so eine liberale Weltraumgesetzgebung, dass wir die Eigentumsrechte anerkennen, dass wir sagen, Beispiel Milei, Argentinien, Musk, die sind ja sowieso befreundet, kommt zu uns. Ja? Wir haben jetzt eine Weltraumgesetzgebung, wir werden das alles anerkennen. Das wäre so eine Idee, ja? Dass vielleicht dann ein Land das erkennt und macht eine sehr fortschrittliche Weltraumgesetzgebung. Wir haben das leider nicht. Bei uns will man auch ein Weltraumgesetz machen. In Deutschland, aber da geht es wieder nur um irgendwelche Regulierungen und Sachen. Ja? Aber es gibt auch schon andere kleine, also zum Beispiel Luxemburg hat das auch schon eine fortschrittliche Weltraumgesetzgebung. Die haben sie von Amerikanern abgeschaut. Also da gibt es viele Nischen schon und wer da zuerst ist und so ein Thema zuerst begreift, der wird da vorne sein. Und klar, die meisten Menschen haben sich nicht so intensiv mit beschäftigt. Für mich war das auch, sagen wir mal, muss ich dazu sagen, eine lange Arbeit, nicht das Buch zu schreiben, aber das alles zu recherchieren, mit den Leuten zu sprechen. Ich habe zu Hause 250 Fachaufsätze aus englischsprachigen Fachzeitschriften, die ich dafür durcharbeiten müsste. Über 100 Bücher, fast alle in Englisch, die ich durcharbeiten müsste. Experten, mit denen ich gesprochen habe, einen von der NASA, ein Deutschland-Weltraumexperte. Also bei mir hat es auch eine Weile gedauert, aber das Neue, was ich praktisch dazu gebracht habe, was nur vereinzelte Fachzeitschriften war die Eigentumsfrage mal zu stellen, was ich eigentlich ganz naheliegend finde, weil es muss doch ökonomische Anreize geben, du musst es doch irgendwie finanzieren. Auch wenn mal Menschen zum Beispiel auf dem Mars leben. Die Frage muss man stellen, wovon sollen die leben? Die können doch nicht praktisch laufend von der Erde subventioniert werden.
Aber im Zweifel werden doch wieder sich da die Stärksten durchsetzen, oder? Also bei den Ländern haben wir schon drüber gesprochen, China, USA, weil die einfach am größten sind, am mächtigsten sind und am weitesten sind, was das Thema betrifft. Und auch wenn wir jetzt mal an Big Tech denken, Elon Musk ist ja schon voll drin, Jeff Bezos, Alphabet, Amazon. Also die haben doch Riesenvorteile. Und wenn da irgendwas aufkommt, dann kaufen sie im Zweifel die Unternehmen einfach. Die haben sehr viel Geld. Wenn es um Rechtsstreits geht, gut, dann hat man vielleicht den Asteroiden, dann zahlt man halt notfalls 10 Milliarden Strafe. Das ist dann so einem Konzern im Zweifel auch wurscht. Also wird das unterm Strich dann einfach unter den großen Jungs aufgeteilt? Kommt man da überhaupt noch ran?
Also ich bin nicht so skeptisch bei Monopolen. SpaceX ist heute zweifelsohne ein Monopol. Nicht in dem Sinn, dass es die allein gibt, aber die Definition von Monopol ist ja auch anders, dass wenn jemand eine marktbeherrschende Stellung hat. Ja? Und es kann vorübergehend auch sinnvoll sein. Also ich kann da empfehlen, mein Buch, die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, habe ich ein Buch über Monopole drin und habe mal die Theorie vom Schumpeter über Monopole berichtet. Mhm. Er sagt, dass Monopole vorübergehend sogar sinnvoll sind, weil es gibt dann Monopolgewinne. Und nur die sind der Anreiz für völlig durchbrechende Innovation, ja. Mhm. Und der Musk, der macht heute auf jeden Fall Monopolgewinne. Also ich schätze, diese Startdienstleistung, der verkauft, also einen Satellit in den Weltraum zu bringen, ich schätze, dass der das dreimal so teuer verkauft, wie es ihm selbst kostet, ungefähr, ja. Weil er halt diese Monopolstellung hat. Das ist natürlich für die Kunden jetzt, sagen wir, nicht so toll, aber andererseits ist es immer noch billiger als bei anderen, sonst würden sie es ja nicht machen, wird ja keiner zu gezwungen. Aber ich bin halt der Meinung, dass Monopole nie dauerhaft sind. Das weiß ich in meinem Buch nach, die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Das ist also schon 1914 hat Lenin das Buch geschrieben, der Imperialismus als letztes Stadium des Kapitalismus. Und die Monopole, die er damals aufgezählt hat als letztes Stadium des Kapitalismus, die gibt es längst nicht mehr. Und auch, wir sehen es ja so, ich meine, Firmen, die noch vor Jahren, ich weiß auch, habe das in meinen Vorträgen, habe ich so einen schönen zwei Charts aus dem Jahr 2007. Das eine ist von Titelbild von Forbes, da steht Nokia, who will ever catch the cell phone king? Ja, weil Nokia praktisch fast ein Monopol hatte. Also wer hat heute noch ein Nokia-Telefon? Und dann im Guardian in der britischen Zeitung war die große Headline irgendwie über Monopoly MySpace, also dass niemand MySpace schlagen kann. Ja? MySpace, wenn ich die Vorträge halte, die jungen Leute wissen gar nicht mehr, was es ist. Ja?
Schon gefühlt eine Ewigkeit, ja.
Genau. Und so, und guckst du auch, Kodak hatte praktisch 90% Market Share damals bei Filmen und bei Kameras. Mhm. Dann haben sie ein Schiff.
Digitale dann verschlafen.
Digitalen verschlafen, ja. Pleitegang. Oder Xerox zum Beispiel hatten auch 90% Marktanteil bei Fotokopierern. Man sagt sogar noch in Amerika heute, benutzt man noch zu Xerox, ja, um eine Fotokopie zu machen. Ja. Dann kamen die Koreaner, haben das billiger gemacht und sind weg vom Fenster. Also die Monopole, die sich anschauen, die sind alle irgendwann geknackt worden. Und auch in Google, wo wir heute denken, die sind allmächtig. Ich meine, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe bis vor einem Jahr noch alles gegoogelt. Inzwischen google ich nichts mehr, sondern gebe es bei ChatGPT ein, weil ich sage, es geht schneller, komme ich schneller zu einem Ergebnis.
Also ich nutze Gemini mittlerweile sehr viel auch. Also die KI von
Google. Genau, kann man auch benutzen. Ja. Aber das heißt, es ist jetzt schon nicht mehr Google allein für manche Funktionen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass auch ein SpaceX nicht dauerhaft diese Monopolstellung haben wird. Es gibt ja schon immer wieder neue Player. Ich habe vorhin Rocket Lab zum Beispiel aus Neuseeland erwähnt, die immerhin auch schon mit 21 Raketen startet. Das ist schon eine ganze Menge.
Peter Beck ist das, oder?
Peter Beck ist es.
Das haben Sie auch sehr beeindruckend beschrieben. Ich finde das ja auch toll, diesen Unternehmergeist, was der für Risiken eingegangen ist und dann was.
Schon ein richtiger Bastler, ja. Der hat auch nicht studiert. Der hat nicht, wie jetzt die Mazzucato sagt, alles von der Uni und geklaut. Nee, der hat so ein richtiger Bastler-Typ, ja. Und der dann am Schluss alles auf eine Karte gesetzt hat, noch eine Hypothek auf das Haus aufgenommen hat, ja. Und heute ist er nach SpaceX, zwar mit einem großen Abstand, der jetzt zweitgrößte von den Launches, ja, dreimal so viel wie Europa. Ein einfacher Typ, der aus Neuseeland kommt. Also solche genialen Unternehmertypen, die gibt es immer wieder und die wird es auch zunehmend in der Space-Industrie geben. Auch in China gibt es inzwischen, ja, muss man sagen, 450 private Weltraumunternehmen, weil die Chinesen...
450, das ist schon
ja, die haben, sportlich. Die haben auch begriffen, die gucken sehr genau auf Musk, was der macht, saugen jedes Wort auf und jeden Start. Also ich habe da so einen regelmäßigen Branchendienst, der geht nur über chinesische Raumfahrt. Da gibt es so ein paar Experten und die sagen, die verfolgen alles genau, was die machen. Und die haben natürlich auch gesehen, dass die Privaten mehr bringen und haben die gucken da viel ab dann und haben gesagt, das gucken wir uns. Und die gucken das jetzt noch alles ab, also die kopieren die Sachen, die der Bezos macht mit Blue Origin, das sieht man, das sieht schon vom Design so aus, ja, auch das Starship wollen sie natürlich kopieren, aber ich würde nicht so über die Chinesen lachen, man hat immer gelacht, die kopieren ja nur alles, haben auch
im Zweifel ist das halt nicht so schlecht.
Hat ja auch die Automobilindustrie mal gelacht, ja, die erste Stufe ist kopieren, das zweite ist besser machen, ja, und da gibt es zum Beispiel großes privates Automobilunternehmen in China, das jetzt gleichzeitig im Satellitengeschäft tätig ist, weil die sagen, für mobiles Fahren und so weiter gehört das zwingend zusammen, Automobil und Satelliten und wir machen das jetzt als eins. Also die Chinesen, die würde ich da nicht unterschätzen. Es könnte sogar sein, dass die Chinesen eher auf dem Mond wieder sind als die Amerikaner. Deswegen hat jetzt am 16. Januar der neue Chef der NASA, der Isaacman, hat die maßgeblichen Leute von Blue Origin und SpaceX und anderen zu sich geholt, hat gesagt, Musk mit dem Mars, das muss jetzt ein bisschen warten. Wir müssen jetzt erstmal zum Mond und da brauchen wir deine Hilfe, genau zu den Bezos. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, weil dadurch die Marspläne etwas aufgeschoben werden, aber die wollen es halt nicht den Chinesen überlassen. Mhm. Und ich meine, der Isaacman, das ist übrigens auch ein, den muss man mal googeln, also wenn sie googeln, der hat so Ohren, ja, die stehen in 90-Grad-Winkel ab, aber super Typ, der ist selbst auch Milliardär, ist jetzt neuer NASA-Chef und er hat auch ein Hobby, und zwar Kampfjets, der ist der größte Eigentümer von Kampfjets als Privatmann auf der Welt, wofür er die braucht, weiß ich nicht. Ja. Und der sollte NASA-Chef werden. Der Musk wollte das. Der war auch schon Weltraumtourist, also Kunde von Musk. Ja.
Wann werden Sie denn Weltraumtourist?
Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass ich das machen würde, weil ich sage mal so.
Achso, Sie haben es nicht vor?
Nein, ich habe das nicht vor, und zwar aus zwei Gründen. Also das gibt ja also per heute, ja, per heute. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich lebe und wie lange ich dann noch gesund bin, wenn es mal günstiger wird. Aber ich sage mal, wenn es heute ist, Sie können einmal so mit dem von Blue Origin zum Beispiel, also von den Bezos, oder eine Zeit lang hat auch mal der Richard Branson mit Virgin Galactica das gemacht. Mhm. Das waren so relativ erschwingliche Flüge, wo sie aber nur ein paar Minuten Schwerelosigkeit hatten. Du konntest so für 200.000, 300.000 Dollar. Ja? Da muss ich aber zugeben, jetzt, wenn ich einen Urlaub für 200.000, 300.000 Dollar, da würde ich statt zwei Minuten Schwerelosigkeit, wo ich noch Angst hätte, dass mir schlecht, da könnte ich mir also eine schöne, tolle Location vorstellen, wo meine Freundin vielleicht auch besser gefallen würde als da im Weltraum. Ja? Und dann gibt es ja die richtigen, wo sie zur internationalen Raumstation fliegen. Das hat der Isaacman zum Beispiel gemacht. Der hat 40 Millionen dafür bezahlt. Also das wäre für mich doch ein bisschen viel dann. Ja? Da müssen sie dann schon Milliardär sein, um sowas zu machen. Und das war so, der Musk wollte ja auch, dass der NASA-Chef wird. Und dann gab es den Stress zwischen dem, und der wurde schon nominiert. Der Trump hatte den schon nominiert. Mhm. Dann gab es den Streit zwischen dem Musk und dem Trump. Und dann hat der Trump, wie immer, zieht er das zurück und sagt, er wird es doch nicht, weil er hat ja für die Demokraten gespendet. Was stimmt, aber der hat auch für die Republikaner gespendet. Dann hat der Musk sich nolens-volens wieder ein bisschen angenähert an den Musk. Also okay, kannst du doch werden. Jetzt ist der NASA-Chef, was für den Musk natürlich gut ist, was ich auch eine gute Entscheidung finde. Also ich habe das als Erster gehört, weil ich habe da einen Vertrauten bei der NASA, der mir auch ein bisschen da bei dem Buch dann immer Informationen gegeben hat. Und der hat gesagt, jetzt will einer NASA-Chef, der denkt so ähnlich wie Sie, hat er mir zumindest gesagt.
Und Sie haben vorher gesagt, Sie halten es da wie Warren Buffett, Sie investieren nicht in IPOs, also nicht in Börsengänge, aber investieren Sie gar nicht in dieses Thema? Jetzt sind Sie so begeistert, jetzt sind Sie so tief drin. Aber investieren Sie oder lassen Sie trotzdem die Finger davon?
Also ich bin ja da, anders als manche Leute bei Ihnen, wirklich sehr konservativ und altmodisch, weil bei mir geht's ja jetzt weniger drum, Geld zu verdienen, sondern dass ich also nicht, ich muss nicht mehr reich werden, ich bin reich, sondern reich zu bleiben. Und das ist natürlich andere Gesetze zum reich werden und zum reich bleiben. Beim reich werden müssen sie sich stark fokussieren, mhm, ja, und beim reich bleiben müssen sie stark diversifizieren. Was heißt, ich habe jetzt im Aktienbereich vor allen Dingen ein ETF, den habe ich vor 8 Jahren ungefähr gekauft, ja, habe nur mal nachgekauft im Corona-Crash, also da habe ich dann nochmal nachgekauft, aber ich bin als Investor jemand, der die Philosophie hat, 99,99% der Zeit nichts machen, ist mein Motto. Also Beispiel, ich habe Gold ziemlich viel gekauft 2004 und seitdem nichts gemacht. Damals war der Preis 12.000 Euro, jetzt ist glaube ich so 130.000 ungefähr, also war nicht verkehrt so. Ja? Ich habe diesen ETF seit 8 Jahren, den gleichen. Ja? Ich habe Immobilien zum Teil schon seit 25 Jahren in Berlin gekauft. Ich habe dann aber auch mal verkauft, allerdings nur auf dem Hype, wo dann die totale irrationale Euphorie war mit Berliner Immobilien. Da habe ich ungefähr die Hälfte verkauft, andere behalten, und habe keine für unter dem Vierfachen dessen verkauft, wo ich es gekauft hatte vorher. Also, aber das waren Ausnahmen. Ich bin tatsächlich jemand, der ist als Investor ziemlich faul ist, ja. Und ich glaube auch, dass ich doch oft bessere Ergebnisse habe, als der den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzt und da noch Penny Stock und da Bitcoin und da neue, ja, und hin und her, ja. Also, ich bin da, sagen wir, sehr passiv und, glaube auch nicht, dass ich jetzt schlauer bin, als der Warren Buffett ist. Ja. Klar werden jetzt viele sagen, ich sehe das anders und ich weiß, wie es geht. Also,
aber 50.000 hätten Sie ja übrig für SpaceX oder für andere. Aber das
ja, der Buffett hat mal gesagt, also man soll auch nicht eine kleine Summe mit irgendwas investieren. Es kommt ja immer drauf an, klar, vielleicht liege ich falsch. Ja, das kann durchaus sein, wenn ich jetzt einen Anteil kaufen würde. Nur, das fällt mir halt schwer, ein Unternehmen, was ein KGV hat, vielleicht dann von 300, keine Ahnung, wie hoch das ist. Ja, das ist so, geht mir irgendwie gegen den Strich. Aber klar, es kann auch sein, dass die Leute, das ist ja jedem sein eigenes Ding, eine eigene Entscheidung machen. Wenn man jetzt auch die anderen Firmen, ich habe ja gesagt, da haben einige ein paar hundert Prozent zugelegt. Also es ist bei mir ganz selten, dass ich mal was anderes mache. Ich habe jetzt mal vor ein paar Monaten von meinem ETF, jetzt nicht für ganz viel, aber für eine halbe Million habe ich mal Anteile verkauft und habe davon einen Vietnam-ETF gekauft, was sich auch sehr bewährt hat. Also der hat seitdem ungefähr ein Drittel zugelegt. So, ja. Aber ich mache ja alles Sachen im Investitionsbereich langfristig. Langfristig ist für jeden was anderes. Für den Daytrader ist langfristig eine Woche, ja. Oder für den, der in Mikrosekunden handelt, ist langfristig 5 Minuten, ja. Für mich heißt langfristig immer 10 Jahre plus, was ich mache. Und klar, kann sein, dass ich daneben liege und es wird sicherlich Leute geben, die das Buch lesen und die dann andere Schlussfolgerungen draus ziehen und die dann sagen, ich entdecke hier diese oder jene. Ich weiß gar nicht, ob es es gibt schon oder das wäre auf jeden Fall, sagen wir, sicher eine sinnvolle Sache, dass man ETFs auflegt oder Fonds auflegt, die gibt's, ja, Fonds gibt es schon, das weiß ich, ja, die in Raumfahrtunternehmen investieren. Ja. Ja, die gibt es schon. Aber wie gesagt, das hat jetzt nichts damit zu tun. Klar, da kann man sagen, manchmal das Wissen, was ich mir aneigne, nutze ich da nicht richtig für Investments, das stimmt. Kann man auch sehen bei Argentinien, da war ich einer der Ersten, der gesagt hat, Argentinien wird eine tolle Sache, aber hab wegen meinen Prinzipien trotzdem nicht da investiert, hätte ich es gemacht, ja, aber gut, hätte, ja, nützt nichts. Ich bin auch so ganz zufrieden mit den Ergebnissen, die ich mit dieser passiven Art erzielt habe, vor allen Dingen, weil es ja immer die Frage, welches Risiko gehst du ein? Und ich bin da sehr risikoavers, ich habe sogar das Gold damals, wo ich das gekauft habe, in Schließfach und habe anders als die Leute in Duisburg alle Schließfächer versichert. Und die einzige Maßnahme bei meinen Goldinvestments, die ich alle paar Jahre machen musste, ist die Versicherungssumme für Schließfach zu erhöhen. Ja? Oder dann irgendwann auf mehrere Schließfächer zu verteilen, weil man pro Schließfach nur bis 1 Million versichern kann. Aber sonst habe ich nichts machen müssen. So.
Herr Zittelmann, sehr spannend. Lassen Sie uns langsam zum Ende kommen. Also ich muss sagen, wenn man drüber nachdenkt, ist das schon Wahnsinn. Also vielleicht kann man sogar von der größten Chance für die Menschheit sprechen, wenn man mal diese ganzen Aspekte berücksichtigt. Also Notoptionen auf dem Mars, dann Asteroiden, wo wir Sachen abbauen können. Auch zum Beispiel, wie drückt man das aus? Man könnte ja auch viel Dreck, der auf der Erde ist, theoretisch irgendwo auch abladen, vielleicht im Weltraum, wo es dann egal ist.
Also, oder produzieren, ja. Das ist ja
genau, was, oder was dreckig ist, produzieren,
das
genau.
Das macht diese Produktion, warum müssen wir es auf der Erde machen? Die verlagern wir irgendwann in Weltraum, auch einfach aus ökologischen Gründen.
Genau, also das ist, also wenn man sich das mal alles vorstellt, dann ist das... Ja, wie ordnen wir das ein? Vielleicht, wenn wir langsam zum Fazit kommen.
Ja, es ist ja, es viele Menschen, klar, das verstehe ich auch, die sind natürlich so in ihrem Tagesding drin, dass sie sich nicht jetzt, wie ich, 100 Space-Bücher lese und 250 aufsitze und da nicht so drin sind. Und für die klingt das alles wie Science-Fiction.
Spinnerei
dann. Aber es ist ja schon so, dass vieles, was früher Science-Fiction war, dass es heute Wirklichkeit geworden ist. Eigentlich fast alles, muss man sagen, was so damals Jules Verne zum Mond und so weiter. Oder ich habe früher als Kind Hans Dominik gelesen. Ja, das sind überwiegend Sachen, die also später dann auch tatsächlich vieles zumindest davon so umgesetzt wurde. Die Fantasie geht immer der Wirklichkeit voraus dann.
Größte Chance der Menschheit, ist das übertrieben? Ist das...
Ja, ich würde sagen, zusammen mit diesem KI-Thema, das gehört ja beides zusammen, ja, also wie gesagt, das verschmilzt ja jetzt. Der Musk hat ja auch deswegen seine KI-Firma und SpaceX jetzt zusammen verschmolzen, weil er sagt, dieses ganze Thema mit Rechenzentren im Weltraum und so weiter, da geht es eigentlich alles ineinander über, ja.
Vielleicht noch kurz eine Dystopie, also wenn man das, ich glaube für viele ist das so, ich finde das so spannend, weil es auf der einen Seite halt begeisternd ist, dann ist es auch, wenn man drüber nachdenkt, wir wären jetzt auf dem Mars und dann wird das Monopol zerschlagen, vielleicht von einem Unternehmen, dann kommen die Linken und dann hier werden wir, weil wir zu frech sind, von Heidi Reichenegger in die frische Luft geschickt. Also ich finde das so begeisternd, dieses Thema, weil es irgendwie so pendelt zwischen größter Chance, aber auch irgendwie hat es auch was Beklemmendes, wenn man sich jetzt vorstellt, man würde auf dem Mars sitzen unter der Erde, also faszinierend.
Ja, also ich meine, es gibt ja viele so Science-Fiction-Filme, die auch so dystopisch sind, ja. Mhm. Ich glaube es eigentlich.
Haben Sie den Lieblingsfilm? Sie sind ja schon lange begeistert von dem Thema.
Ja, also ich finde der Marsianer von den Filmen, die in den letzten Jahren gemacht worden sind, ich weiß, ich habe es den mal gesehen. Der Marsianer ist ein toller Film, ja. Auch ziemlich realistisch gemacht, ja. Eigenartigerweise, ich bin als Kind, habe ich gesehen, mit 9 Jahren Raumpatrouille. Die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion, es war eine 7-teilige Serie. Und die hat mir besser gefallen als manche späteren Science-Fiction-Filme. Ich habe die sogar jetzt noch manchmal geguckt, obwohl es von den Kameraaufnahmen schwarz-weiß und wie die da die Raumschiffe gebaut hat. Also das war schon ein bisschen ganz anders, als man es heute macht. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt lange her. Ich bin jetzt 68, da war ich 9 Jahre alt, wo ich das erste Mal geschaut habe. Aber was ich daran gut fand, da gab es diese ganzen Themen schon. Also Bergbau auf Asteroiden war ein Thema, Besiedlung von anderen Planeten. Es war nicht so wirklichkeitsfremd, wie manche Sachen, die sind mir dann schon wieder so utopisch und so sehr Science-Fiction, dass vielleicht meine Fantasie begrenzt ist, um sich das vorzustellen. Und so diese Science-Fiction-Filme, wo man diese ganzen Monster und Aliens und so, das ist jetzt nicht so mein Ding im Grunde genommen, oder diese dystopischen Filme. Ich glaube, wenn ich mal, ich habe mir schon überlegt, wenn ich älter bin und irgendwann mal ruhiger treten würde und relaxen, ich würde vielleicht nochmal von vorne, was ich als Jugendlicher gemacht habe, die ganzen Perry Roden-Heftchen lesen. Ich war also großer Perry Roden-Fan und habe jede Woche gab es die neuen Heftchen, dann auch die alten Teile. Und das habe ich mir schon manchmal gedacht, dass ich dann wieder, weil es ist ja auch so bei Science Fiction, die Filme begrenzen ja auch die Fantasie irgendwie. Ja? Aber wenn du dann liest, dann ist der Fantasie weiteren Lauf. Und das Schöne hier an dem Weltraumthema ist jetzt im Prinzip, dass es so eine Mischung ist, dass natürlich Fantasie dabei ist. Aber ich behaupte mal so, als Historiker bin ich eigentlich prädestiniert, auch was über die Zukunft zu sagen, weil der Historiker, der hat eine gewisse Vorstellung von, der weiß, dass Dinge auf einmal ganz anders sein können, als sie waren. Der kann auch gewisse Dinge fortschreiben. Der kann auch sagen, da gab es mal ähnliche Entwicklungen. Und deswegen sind meiner Meinung nach Historiker oft die, die mehr über die Zukunft sagen können als andere Menschen. Aber man muss natürlich mit wissenschaftlichen Fakten dann auch wieder kombinieren. Und das ist so ein bisschen der Versuch jetzt in dem Buch Weltraumkapitalismus. Also würde mich freuen, nochmal um an Anfang der Sendung zurückzugehen, wenn der ein oder andere auf die Website geht, die Sie verlinken, Weltraumkapitalismus, das Buch vorbestellt und vielleicht sehen wir uns dann im Scheiner Club, was wirklich der exklusivste Club ist in Deutschland und können dann das Gespräch über das Thema oder auch gerne über alle anderen Themen fortsetzen.
Und der SpaceX-Börsengang, der könnte natürlich dieses Jahr dem Thema nochmal extra Schub verleihen, oder? Das könnte dann nochmal...
Also deswegen, ich sag mal so, ich habe bisher, gebe ich zu, in kleineren amerikanischen Verlagen veröffentlicht. Jetzt habe ich eines der größten Skyhorse. Das war sicherlich auch, meine Agentin hat mir erklärt, völlig unmöglich, das geht nicht. Ich habe gesagt, ich mache es jetzt selbst, weil ich die Argumente, ich habe gesagt, im Juni soll es den größten Börsengang der Geschichte geben, da interessieren sich alle dafür, ist es nicht ein Thema. Und dann haben sich jetzt sogar 3 Verlage drum beworben, das Buch zu kriegen. Ich habe bei Skyhorse unterschrieben und einer der größten chinesischen Verlage hat auch schon angefragt, ja, wahrscheinlich auch aus dem Grund, allerdings da bin ich skeptisch, weil mir es in Vietnam und China auch schon passiert ist, dass ich sogar Verträge hatte und Bücher schon übersetzt waren, dann Zensur geht nicht. Ja, die haben sowieso schon gesagt, im Kapitel über China, da müssen wir ein paar Sachen verändern. Ich weiß auch schon welche, weil da steht, wie schlimm die Mao-Zeit war. Das geht in China natürlich nicht. Okay, wenn ihr nur das rausstreicht, bin ich einverstanden. Aber also drück es mal die Daumen, dass es auch in China ein Erfolg wird und in Deutschland hoffentlich auch.
Ja. Ich drücke Ihnen die Daumen. Haben Sie auf jeden Fall perfektes Timing. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Sie haben ja als, haben Sie auch beschrieben in einem Buch, als Kind eine Weltraumzeitung herausgegeben. Stimmt, stimmt. Wenn Sie jetzt eine Zeitmaschine hätten und könnten nochmal zurückfliegen und dem 10-jährigen Rainer einen Tipp geben, was würden Sie dann, welchen Tipp würden Sie ihm geben? Wenn irgendwann Bitcoin kommt, kauf den oder lernen Raketen zu bauen, mach was mit Space. Was würden Sie für einen Tipp geben?
Ich würde eigentlich den Tipp geben, lass die Finger von Drogen, ja, und Alkohol, weil in meinen 20er Jahren war das tatsächlich ein Problem, dass ich exzessiv Haschisch geraucht habe, also nicht ein Joint mal in der Woche, sondern 3-4 am Tag, ja, und später in einer ähnlichen Form gesoffen habe. Das ging nur ein paar Jahre.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen bei Ihnen.
Ja, kann man sich nicht mehr vorstellen. Das war für mich die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, dass ich irgendwann erkannt habe, also das war noch in ganz frühen Status, ich weiß nicht, irgendwie körperlich abhängig oder so, aber ich war schon auf einem schlechten Weg. Ja.
Sie waren ja auch ein Linker früher.
Ja, das auch. Ja. Gut, das gibt's viel. Ich habe gerade ein tolles Buch gelesen von 14 ehemals Linken, so wie Dieter Nuhr. Mit dem sollte man ein Interview machen, wenn es interessiert.
Unbedingt, ja, der ist super.
Ja, überhaupt die Leute, die das Buch gemacht haben, die früher links waren und später dann anders denken. Aber sagen wir, das war sicher nicht der größte Fehler, den ich gemacht habe, sondern tatsächlich, ja, das ist nicht nur meine Meinung. Ich bin großer Fan von Charlie Munger, den Sie auch kennen, dieser der vor ein paar Jahren verstorbene Partner von Robert Buffett. Der
hat mal gesagt, sehr viel lernen,
die,
ja.
die richtig tollen Leute, hat er gesagt, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, der Killer für die war alle Alkohol oder Drogen. Ja? Mhm. Und das ist so, ich habe auch Leute kennengelernt, die hochintelligent waren, die alles mitgebracht haben. Aber du bist nicht stärker dann. Ja? Und die meisten Menschen können, ich habe nichts gegen Alkohol, ich habe auch nichts gegen Drogen, wenn du da in Maßen mit umgehen kannst, vollkommen in Ordnung. Ich habe gesehen, ich kann es nicht. Und deswegen, wenn ich das Wissen also weitergeben würde, ich habe ja dann ganz rechtzeitig den Absprung bekommen, damals nach ein paar Jahren, ja, bevor das sich eskaliert hat. Aber ich sage mal, das wäre, glaube ich, wichtiger als alles andere, weil nichts von dem, was ich inzwischen erreicht habe, ob das jetzt finanziell ist mit meinen Büchern oder mit meinen 2 Doktortiteln, hätte ich erreicht, wenn ich dann weiter gesoffen hätte, so, ja, sondern dann, da führt der Weg entweder die Irrenanstalt oder unter die Erde, ja, und das wäre also, weil Sie gefragt haben, der doch der Tipp, den ich dann dem jungen Rainer mit auf den Weg geben würde. Ob der drauf hören würde, weiß ich allerdings nicht so. Ja.
Es ist ja am Ende alles bei Ihnen sehr gut gelaufen, ja. Herr Zittelmann. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen auch. Ja.
War ein
danke.
Großes Vergnügen und nochmal Glückwunsch zu dem sehr tollen.
Danke, danke.
Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. War, glaube ich, wirklich eine sehr spannende Sendung, sehr spannendes Video. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn dir solche Interviews gefallen, kannst du mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.